Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ja, erstmal sage ich Hallo Thomas, bevor ich vergesse, wer da noch sitzt. Hallo Thomas.
Ja, hallo Christian, nach Köln wieder.
Ja, jetzt wieder nach Köln. Wie soll man sagen, meine Idee, mein Konzept von einer Berichterstattung über die Tour, da hab ich relativ schnell die Reißleine gezogen, weil ich gesagt habe, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Und ich glaube, ich hatte auch recht. Ich hatte es mir so schön ausgedacht, aber es hätte einfach nicht funktioniert. Und ein Hörer hat mir auch die Rückmeldung gegeben, ey, mach mal lieber Urlaub. Das berichten genug andere, entspann dich mal. Irgendwie hatte ich das mit ich weiß auch nicht, was die Idee genau war, aber ich dachte eigentlich, das kriegt man mit der Zeitverschiebung und dem Leben im Urlaub einigermaßen hin, dass ich dann gucke, wenn du schläfst und dann, aber das, irgendwie war das eine Nonsensidee.
Aber was bekommt man denn in Australien überhaupt von der Tour de France mit?
Gute Frage, Glückwunsch dazu. Man hat einfach ein VPN. Da kriegt man alles mit, was man hier auch mitkriegt, nur halt zu anderen Zeiten. Also ich habe es wirklich dann so gemacht, dass ich habe meistens einfach nur am Telefon den Ticker gelesen, aber es ist wegen der Zeitverschiebung, also ich hatte 8 Stunden, das ist halt echt scheiße, weil dann nachts irgendwie um 1 Uhr oder so die Rennen aufhören und da in Australien der Winter war und deswegen war es ab 5:30, 6 ungefähr dunkel. Und man morgens ja auch mit Kind dann irgendwie nicht bis in die Puppen schlafen möchte, war das einfach nicht zu leisten. Und deswegen habe ich so eine Mischung aus allem gemacht. Hier mal einen Artikel irgendwie bei einem der üblichen Portale gelesen. Ich habe mir auch mal einfach eine Süddeutsche runtergeladen und dann gelesen. Und ich habe auch mal Zusammenfassungen geguckt. Das hat sich, muss ich auch zugeben, so ein bisschen auch immer, wir waren in verschiedenen Unterkünften, wie die Situation da war. Weißt du, wenn du nur ein Hotelzimmer hast mit dem Fernseher, dann möchtest du jetzt auch nicht, während die anderen der Reisegruppe irgendwie da sitzen und lesen, vielleicht auf der Riesenglotze dann die Tour gucken.
Aber hast du da mal irgendwie lokale Medien mal in den Fernseher geschaut oder eine Zeitung in der Hand gehabt und gesehen, ob da irgendwas über die Tour de France drinsteht?
Warum fragst du mich das jetzt? Das hätte ich mal vor Ort drauf achten sollen. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe, was mir aufgefallen ist, da ist relativ oft in irgendwelchen Bars, Kneipen, im Restaurant jetzt natürlich nicht, aber in allem, was so Bierausschank hat und so, hängen überall Fernseher mit Sport. Und da habe ich nicht einmal irgendetwas gesehen. Aber da lief nur, und das weiß vielleicht einer der Hörerinnen oder Hörer, ich glaube Rugby und aber noch eine andere Form von Rugby. Da liefen 2 Spiele, wo so ein Ei durch die Gegend geworfen wurde. Aber die Spielfelder sahen so unterschiedlich aus, dass ich davon ausgehe, dass es unterschiedliche Sportarten waren. Ich habe das ist ja wirklich nur eine der Sportarten, so Rugby und das, wo ich zugegebenermaßen überhaupt keine Ahnung davon habe. Also alles und es war aber so was, Schwimmen habe ich auch mal irgendwo gesehen, aber so Zeitungen, ich hatte auch nicht einmal irgendwie eine Zeitung in der Hand, das stimmt schon, das hätte ich mal machen können, weil Englisch lesen ist ja gar kein Problem. Was soll ich sagen? Aber was lustig war, da waren teilweise so in solchen Fernsehern, die du irgendwo sehen konntest, waren Rugby-Spiele aus den 80ern wurden da gezeigt. Und das sah schon sehr witzig aus. Weil da waren die ja wirklich noch auf richtigem Rasen. Die Typen sahen eher aus, als wenn sie am Abend noch eine Kneipenschlägerei hatten in engen Hosen und so. Das war schon sehr lustig. Vor allem, wenn du den Vergleich sahst, dann auf der Glotze daneben lief dann irgendwie ein Rugby-Spiel von heute. Also so die Athletik und alles. Die Schnurrbärte und alles, was dazugehört. Das war schon sehr lustig.
Man muss ja der Fairness halber auch sagen, dass jetzt bei der Tour de France kein Australier unmittelbar um den Sieg irgendwie mitgefahren ist oder so. Und von daher war das auch, ich meine, die haben auch keine Etappe gewonnen.
Ich glaube, wenn Cadel Evans noch gefahren wäre, dann wäre es vielleicht auch was anderes gewesen. Aber ich habe,
sie haben 2 Etappen sogar gewonnen, entschuldige.
Na okay, kann ich schon gar nicht mehr sagen. Aber ich habe, wie heißt die nochmal, Jaco Ayula? Ayulo? Mhm. Ich habe sehr viele Wohnwagen damit gesehen. Ich glaube,
das ist ja klar.
Ja, ich wusste vorher nicht, was das für eine Firma ist. Ich hatte ja keine Ahnung. Also bei mir ist deren Werbung bisher noch nicht angekommen. Aber als ich dann mal auf einem Campingplatz, wir auch übernachtet haben, dann sah ich so, Ayulo. Ich so, ach, da haben die das Geld, ja, okay. Das war sehr, sehr lustig, ja.
Ja, die gibt's ja sogar in Deutschland, Jaco Wohnwagen.
Ach echt? Wohnwagen ist überhaupt nicht mein Metier. Keine Ahnung von. Null. Nada, niente. Ich würde gerne mal mit dem Wohnmobil fahren, einen Urlaub machen, aber da sind andere Menschen aus meiner Reisegruppe vehement dagegen. Was willst du machen? Dann bist du halt, hast halt Pech gehabt. Wie hast du denn die Tour genossen? Wie gut war sie? Wie aufregend war sie? Auf einer Skala von 1 bis 10.
Auf einer Skala. Also ich sage mal so, du hast mit der Entscheidung, den Giro intensiv zu verfolgen und die Tour weniger intensiv, nichts falsch gemacht.
Ja, das war, ja, schön gesagt. Das glaube ich auch. Und also vielleicht ist das, also ich habe heute noch, wir haben heute noch mit Menschen darüber gesprochen, die meinten, während der Tour weg gewesen. Und ich habe gedacht, ja, während der Tour weg sein ist nicht das Problem. Die Zeitverschiebung ist das Problem. Weil auch das mit diesem Zeitversetzt, die Informationen, sich mit niemandem austauschen können darüber, weil der andere schon, ne, also wir haben uns ja, glaube ich, so ein bisschen mal ab und ausgetauscht.
Das ist schwierig, ja, klar. Wie viele Stunden warst du da im Delay?
Acht immer. Nee, ich war ja 8 Stunden voraus.
Genau.
Genau. 8 Stunden voraus und das ist halt doof irgendwie. Also ich weiß auch nicht, weil wenn du gerade eine Zieldurchfahrt hast und mir irgendwas sagst und ey super, guck mal krass und dann ist es halt bei mir nachts, dann denkst du ja auch so, naja, jetzt 8 Stunden oder 7 Stunden auf eine Antwort warten ist auch doof. und man muss auch sagen, das war jetzt ein Urlaub auch, wo man vielleicht nicht nur, habe ich noch nie gemacht, aber nicht nur am Strand irgendwie rumhängt und irgendwie faulenzt und so, sondern sich natürlich auch, wenn man so schon so weit weg ist, Sachen anschaut. Und ja, schön, dass ich da die richtige Entscheidung getroffen habe, beziehungsweise ich mich jetzt nicht ärgern muss, dass da irgendwie was Lipo, stell dir vor, Lipowitz hätte nicht den dritten, sondern den ersten rangeholt. Mein lieber Herr Gesangsverein, was wäre da los gewesen?
Ja, das stand nicht zur Disposition. Von daher war das schon alles recht eindeutig und aber nichtsdestotrotz, also die letzte Etappe könntest du dir schon nochmal anschauen, in Paris über Montmartre. Das war schon vom Feinsten.
Okay, das nehme ich auf. Das nehme ich nicht auf mich, sondern das mache ich. Also ich habe immer so Zusammenfassungen der Etappen gelesen, ne? Das heißt, ich war schon relativ genau im Bild. Aber ich kann mir vorstellen, gut, dass du das sagst, das hatte ich auch schon mal überlegt, aber dann einfach wieder in meinem Kopf irgendwo hingepackt, wo ich es nicht mehr sehe, dass man die Etappe mal nachholt. Da braucht man ja auch wahrscheinlich nur die letzten 2 Stunden gucken oder so. Die braucht man sich auch nicht komplett angucken, denke ich.
Nee, wieder Prosecco hätte ich fast gesagt, Champagner trinken, brauchst du nicht
anschauen. Ja, das brauchen wir nicht. Apropos Champagner, Prosecco und was trinkt ihr nochmal in Spanien? Sag's mal nicht. Spumante ist auch Italien. Da gibt's aber doch auch ein Wort für, oder? Weißt du's?
Nee.
Was? Hast du dich gerade verschluckt, oder wie? Cava? Heißt es nicht Cava? Oder, also nicht Kaba, das ist der Kakao. Ich frag mal hier irgendwie eine künstliche Intelligenz, wie man Sekt und das Champagner auf Spanisch, wie heißt, Entschuldigung an alle Hörer, spanischer Sekt Champagner in der Landessprache. Da gibt's ein Wort für, was? Das weiß ich genau. Kava. In Spanien nennt man Sekt, wahrscheinlich anders ausgesprochen, Cava. Gegenstück ist also der Cava, ein Schaumwein, der nach dem traditionellen Flaschengewürzmethode hergestellt wird, ähnlich wie der Champagner. Boah, zum Glück, ey, ich dachte doch, ich hätte meinen Alkoholruf hier zu verlieren. Also.
Wahrscheinlich kennen wir alle nur Sangria.
Nee, der berühmte und auch in Deutschland viel vertriebene Sekt, Fregene. Das ist ein, da habe ich noch den Schriftzug Cava von irgendwie im Hinterkopf gehabt. Da gibt es, glaube ich, auch ganz feine Tröpfchen. Nun gut, wir sind hier nicht der neue Schaumwein-Experten-Podcast und das werden wir auch nicht. Schade, obwohl wenn uns, stell dir mal vor, die würden uns so flaschenweise die Proben schicken. Das ist feine. Apropos flaschenweise Proben. Mein Computer hat leider, also das sage ich jetzt schon mal kurz im Vorfeld, mein Computer hat leider einen kleinen Schaden genommen im Urlaub. Ich weiß gar nicht wie. Ich glaube auch nicht, dass ich es war, aber von den 2 USB-C-Buchsen ist eine ein bisschen kaputt. Die wackelt so ein bisschen. Also wenn ich auf einmal weg bin, ich habe natürlich für das Mikrofon die intakte genommen und für den Monitor die Wackelige. Glaubst du, man kann sowas reparieren? Nee, ne?
Bin kein ITler, also schwierig wahrscheinlich. Ja. So USB-Ports.
Ja. Dann muss ich doch mal wieder anfangen zu sparen. Nachdem mal 5 Wochen aus Australien unterwegs war. Ja, Spanien war Stichwort, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, ne? Rioja. Gehen wir zur Vuelta über, ne? Also jeder hat alles schon, jeder von euch, der hier zuhört, ist besser informiert als ich über die Tour. Darüber jetzt nochmal zu sprechen, wäre albern. Vielleicht noch für zwischendurch, Remco, jetzt zu Bora, ist jetzt auch nichts, wo irgendjemand gesagt hat, huch, was für eine Überraschung. Hat er sich ja, haben die Spatzen ja schon länger von den Dächern irgendwie runtergepfiffen.
Ja, hatte sich angekündigt, vermutlich auch schon etwas früher alles unter Dach und Fach gebracht, aber es wird nächstes Jahr dann sehr spannend zu sehen sein, wie sich dieses Team aufstellt.
Was macht denn jetzt eigentlich Rolf Aldag? Weißt du das? Also jetzt mal ganz im Ernst. Also er war ja für mich auch immer einer der Sympathieträger bei Bora-Hansgrohe und Red Bull, ach, bei denen halt. Weißt du schon, macht er jetzt nur noch TV-Experte bei Eurosport? Ich meine, was heißt nur noch? Ist ja so dieser Job. Also gibt genug Fußballer, die da durch ihren Lebensunterhalt mit bestreiten.
Na, ich glaube, er wird jetzt nicht am Hungertuch nagen.
Nee.
Der wird entweder das machen oder er wird sich irgendwo eine neue Rolle bei einem anderen Team suchen. Aber es war so ein bisschen gefühlt so, wir brauchen jetzt einen, sag ich mal, Schuldigen in Anführungs- und Schlusszeichen, den wir jetzt rauswerfen und dann wird alles wieder gut. Aber dem ist ja beileibe noch nicht so.
Nee, also ich glaube
Also
auch, dass.
das ganze sportliche Geschehen, dann kommen wir doch ein bisschen wieder zurück auf die Tour de France, wurde ja letzten Endes, Lipowitz hat, sag ich mal, trotz Red Bull diesen dritten Platz geholt.
Ja, ich glaube, das war eine Formulierung in unserem Signal-Chat und ich weiß gar nicht, ob von dir oder mir, aber das traf es, glaube ich, ganz genau. Ja, nicht wegen. Entschuldigung, ich muss mal kurz husten. Er hat nicht wegen, sondern trotz Red Bull gewonnen. Das war unsere Formulierung und ja, das ist. Und ob jetzt Aldag wirklich als Bauernopfer da so das die beste Wahl ist, also ob man da nicht irgendwie einen sportlichen Leiter aus der unteren, wie soll ich sagen, unteren Schublade hätte nehmen sollen. Aber das wäre vielleicht auch nicht ausreichend gewesen für einen Ralf Denk. Naja, ich finde es schade. Ich hab ihn immer gerne da gesehen. Seine Arbeit zu beurteilen fällt mir ein bisschen schwer, aber wenn er dadurch öfter im TV zu sehen ist, ist es meiner Meinung nach auch gar nicht so schlimm. Und da hat Remco ja ein paar Leute dann wohl mitgebracht, ne, aus seinem eigenen Fundus an Menschen,
Ja, es war auch
Umfeld.
wieder so ein bisschen gegensätzliche Aussagen. Also man sagt jetzt also, er hat eine neue Herausforderung und kann sich
Ja.
da in dem Umfeld nochmal steigern, verbessern, aber bringt halt im Prinzip sein eigenes Umfeld mit, bleibt im Prinzip da, wo er also war, nur das Label halt auf der Brust ist dann ein anderes.
Wobei man da ja auch sagen muss, dass damit hat Bora ja gar nicht so schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ne? Damals Peter Sagan hat ja auch immer so seine Bubble mit dabei überall und da haben sie ja durchaus mal einen Glücksgriff gemacht.
Anfangs schon, ja, aber am Ende, letzten Endes, muss man auch sagen, war es dann schwierig für die Mannschaft, sich wieder daraus zu befreien.
Ja, aber dann, ja, vielleicht haben sie aus diesem Fehler gelernt. Der Mensch ist ja lernfähig. Gut, also, wir haben heute, das ist vielleicht, weil ich nicht direkt heute noch veröffentlichen kann, muss man das sagen, was für ein Wochentag ist einfach Dienstag, ne?
Dienstag.
Dienstag, 19. August. Ja, August. Oh Gott, ich komme mir so dumm vor. Das heißt, wenn diese Folge dann vielleicht morgen, Mittwoch oder Donnerstag veröffentlicht wird, kann es natürlich sein, dass bis dahin noch Sachen passieren vor der Vuelta, keine Frage. Aber wir sprechen über den Stand von heute. Was sich wohl nicht ändern wird, wird die Strecke sein, die wir ein bisschen durchgehen. Da ist jetzt bei der Vuelta auch traditionell wenig, war da nicht mal was mit dem Verschütten, Wasser hier, so ein, nee, das war bei der Tour. Nee, aber da ist selten was, ne? Und ich glaube, auf irgendeinem, du wirst kaum noch spanische Berge finden, wo jetzt noch Schnee liegt. Also ein paar bestimmt, aber.
Ja, da gab es auch schon ein paar Kuriositäten. Also das, was du ansprachst, war, wo bei einem Mannschaftszeitfahren zum Auftakt mal ein Swimmingpool im Garten ausgelaufen war.
War das nicht,
Und
war es auf Malaga, in Malaga oder Marbella?
das war irgendwann so Südspanien dann
Ja.
tatsächlich.
Ja, gut, aber das ist jetzt, also wenn du hast einen Pool, dann kann er passieren.
Aber da in die Verlegenheit kommen wir in diesem Jahr nicht, weil wir
Sag es
starten in
nicht.
Italien.
Ja, aber da gab's, da vielleicht ist das auch genau das Problem. Da gab's ja schon öfter etwas so Berg, wie heißt das hier? Bergrutsche oder so Gedöns. Nee, wollen wir mal nicht hoffen, dass irgendwas passiert. Wir wollen ja, wie immer, dass alle Fahrer gesund durchkommen und dass alle Strecken so gefahren werden können, wie sie wollen. Was mich irritiert hat, erklär mir das mal. Nein, eine Frage vorab. Ich habe, wir haben kurzfristig den Termin verschoben, deswegen konnte ich mich nicht so viel vorbereiten, wie sonst mal. Schwierige Quizfrage. Wie viel Höhenmeter hat ungefähr die Vuelta, der Giro und die Tour? Habe ich einfach gedacht, guck's heute mal nach. Und ich konnte keine genaue Zahl finden, aber zumindest aus mehreren Werten eine Annäherung. Hm. Du kannst auch nur eine Reihenfolge. Also, ne, also meisten Vuelta, wenigsten Vuelta, wie du, also so eine Reihenfolge der drei Grand Touren.
Weil ich würde sagen, die Tour hat am wenigsten und dann wechseln sich Giro und Vuelta ab. Der Giro hat wahrscheinlich mehr, weil...
Ich spreche über dieses Jahr, ne? Über dieses Jahr konkret.
Ach so, okay. In diesem Jahr würde ich sagen, der Giro, dann die Vuelta, dann die Tour.
Falsch. Und ich war auch ein bisschen verblundert, weil ich dachte, ich habe mir so angeguckt, ich habe mir bei Pro Cycling Stats ausnahmsweise heute mal die Etappen angeguckt und dachte ich, ah, das sind ja gar nicht so viel Kracher wie sonst dabei. Also weißt du, früher, also in meiner Erinnerung war das ja immer so, Vuelta, boah, das schwerste überhaupt, Giro ist auch schwer. Aber sah gar nicht schlimm aus. Es ist aber doch, also die Vuelta hat etwa 54.000, Giro 52.000 und Tour, wie du richtig natürlich angenommen hast, wie meistens am wenigsten mit 51.000. Ich wollte noch den Wert, hätte noch gerne den Vergleichswert aus dem letzten Jahr gehabt, bloß den konnte ich nicht finden. Da bin ich gescheitert. Nun ja, aber insofern hast du ja fast alles, also lagst ja sehr nah dran. Ich finde halt, und was ich, das ist eine Frage an dich, also jetzt eine richtige Frage, war es denn immer schon so? Also ich habe geguckt, früher gab es noch eine Flachetappe, Mitteletappe, Bergetappe. Dann gab es vielleicht noch das Zeitfahren, Mannschaftszeitfahren und Ruhetag. Also diese Kategorien hatte man irgendwie. Und jetzt habe ich auf einmal 4 Flat Stages, 1 with High Altitude Final. Werden jetzt die Flachetappen nochmal unterteilt in Flachetappen auf Meereshöhe und Flachetappen auf hoher Höhe? Dann 6 Medium Mountain Stages, 5 Mountain Stages, 1 Individual Time Trial, 3 Hilly Stages with High Altitude Finals. Also damit meinen die dann wahrscheinlich Bergankunft, oder? Und 4 Flachetappen mit einer Bergankunft. Also weißt du, was ich meine?
Wahrscheinlich mit einem Berg am Ende.
Aber dann ist es ja keine Flachetappe. Also für mich.
Ja, es ist schon eine Flachetappe, wenn es nur einen Berg am Ende gibt oder der Berg nicht hoch ist.
Ich guck mal, welche das sein soll. Dann muss ich mir hier Flat Uphill Final, die von Alba nach Piemont, also noch in Italien.
Genau. Flacher Anlauf und dann am Ende ein Berg.
Ja, okay. Aber dann ist das für mich keine Flachetappe. Da lügen die. Da lügen die Spanier. Aber da sind noch keine. Also zumindest hier ist klappt alles überhaupt nicht. Keine, wie soll ich sagen, Streckenprofile, finde ich hier auf der Vuelta-Seite.
Auf der Vuelta-Seite?
Ja, da bin ich ja immer unterwegs. Ich bin ja erstmal immer, beim Procycling-Stats ist bei mir eh alles zusammengebrochen.
Ja, auf der Vuelta-Seite gibt es auch Streckenprofile, aber unterschiedliche.
Wie unterschiedliche? Ja klar, die fahren ja nicht immer die gleiche Strecke.
Nee, also die aus dem Roadbook sind andere als auf der offiziellen Website.
Wieso das denn jetzt auch noch? Warum machen die es denn mir so schwer?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Nein, da weichen die Strecken immer so ein paar Kilometer ab und an ab.
Ja, also du meinst jetzt nichts irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, dann, weil ich Stage 1, ne? Also oben ist ja schon dieser schöne immer, wo man so durchgehen kann, links, rechts. Aber da sehe ich nirgendwo ein Streckenprofil. Prepare for the stage. Ja, ich würde mich ja gerne präparieren, aber das klingt im Radsportkontext auch komisch, ne? Prepare for the race, stage. Ich hab, es dauert einfach nur. Okay, naja, gehen wir mal einfach die Sache langsam an. Am Samstag geht es los in Turin und geht dann nach Novara. So haben wir doch mal angefangen, oder? Ich bin gerade irgendwie verwirrt.
Ja, gehen wir mal kurz die Strecke durch und dann schauen wir, wer startet und geben unsere Tipps ab.
Genau. Gut, okay, kurze Unterbrechung gewesen. Jetzt steigen wir ein ins Geschehen. In Italien geht's los. Wann ist Präsentation? Donnerstagabend?
Weiß ich nicht genau, aber es ist normalerweise schon immer so.
Bin ich gespannt. Turin? War ich mal in Turin? Turiner Grabtuch klauen. Müssen wir mal gucken. Ja, doch, Turin, gucken wir uns mal an. Also die Präsentation. Relativ einfache Etappe, oder? Das wird jetzt so ein ganz entspannter Start. 1300 Höhenmeter, 190 Kilometer, das wird was einrollenmäßig, oder?
Ja, eine der nicht so sehr vielen Chancen für die Sprinter.
Okay, ja, es war vier mit einmal, also drei, eigentlich nur drei Etappen, wenn ich das dann richtig interpretiere, wie die sich das da vorstellen mit den Etappen. Also so richtig weiß ich das ja noch nicht. Und ich gucke jetzt aber auch mal bei Pro Cycling Stats, das ist doch, vielleicht funktioniert mein Internet auch gar nicht richtig. Diese Webseite antwortet nicht. Naja, gucken wir mal, was wir daraus machen. Dann kommt die von dir schon beschriebene Angabe, Flachetappe. Nummer 2 von Alba nach Limone Piemonte. Limon aus Piemont wahrscheinlich. Komplett, also eigentlich eine Etappe, die von Anfang an bis zum Ende nur ansteigt. Mal mehr, mal weniger, mal ein kleiner Peak von einem Bergchen. Und am Ende sind es dann doch irgendwie so um die 9 Kilometer. Ist das schon ein Berg mit 5,1%? Nicht, ne? Also da werden sich doch ein paar Ausreißer etablieren wollen.
Naja, das ist schon ein richtiger Berg am Ende. Das sind 9,8 Kilometer mit 5,5% fast. Oben raus sogar 10%. Also es ist schon so ein erstes kleines Kräftemessen denkbar. Aber spannend dann natürlich, ob dann ein Team versucht, das dann wirklich zusammenzuhalten oder ob man sagt, wir wollen jetzt halt erstmal schauen, wie ist unser Kapitän drauf und fahren dann noch nicht so offensiv und dann gewinnen Ausreißer am Ende.
Also das halte ich für am wahrscheinlichsten, dass sich da irgendwie so eine Gruppe, das ist ja auch traditionell dann immer so eine Nummer, wo dann sich die kleinen eingeladenen Teams gerne profilieren, sich gerne vorne zeigen, die noch nicht so viel Kraft auch investieren mussten. Vielleicht irgendwie ein Italiener dann nochmal rausfährt an dem Tag. Kann ich mir schon vorstellen, dass das das wird ein sehr, sehr ruhiger Tag im Peloton, glaube ich, der dann am Ende die letzte Stunde vielleicht oder die letzte halbe Stunde mit richtig Alarm unterwegs ist. Ich glaube, wenn Pogacar im Feld wäre, würde ich sagen, will ich gar nicht ausschließen, dass der da direkt rausfährt. So glaube ich nicht, dass die da so früh alle die Karten auf den Tisch legen möchten, die da in der Verlosung sind. San Mauricio Cavanese nach Ceres. Nee, aber nicht das Ceres, was ich kenne.
Nein, Ceres.
Ja, wie? Nein, ja. Ich kann auf keine. Ah, hier geht es. Würde ich jetzt auch als nicht allzu schwierig einstufen, die ganze Geschichte.
Ja, ist angegeben als Mittelgebirgsetappe. 134 Kilometer. Einmal zweite Kategorie, einmal vierte Kategorie, wobei. Diese Kategorisierungen müssen bei der Vuelta nichts heißen. Es sind oft Berge drin. Die wären bei der Tour de France zweite Kategorie oder so und haben da nicht mal
Erwähnung.
Eine vierte Kategorie. Ja. Vuelta irgendwie. Also da geht schon ab der Mitte der Etappe wirklich nur rauf und runter. Von daher ist diese Etappe im Prinzip noch prädestinierter für eine Ausreißergruppe als Nummer zwei.
Ich glaube auch, also das wird sich wie so ein roter Faden durch die Beschreibung der Vuelta ziehen, ne? Dass dann, ich glaube, wir werden relativ häufig sagen, das könnte was für Ausreißer werden, was natürlich auch daran liegt, dass diese drei Flachetappen ohne Abhilfe. Das ist alles bei mir furchtbar langsam. Etappe Nummer 4, Susa nach Voron? Wie heißt das dann auf
Englisch? Valence.
Vielleicht, wieso steht das bei mir auf Englisch? Vielleicht muss ich das mal auf Spanisch umstellen. Vielleicht wird das dann.
Nee, Voron ist es.
Voron. Also in Frankreich sind wir dann angekommen.
Genau, also wir verlassen Italien wieder und fahren dann rüber nach Frankreich. Klassisch aus den italienischen Alpen im Prinzip raus. Über die, sagen wir mal, Südalpen in Frankreich, Seealpen, geht es dann runter in Richtung flaches Land und ist eine der längsten Etappen, auch mit 206 Kilometern. Am Anfang sehr bergig noch, also zweimal zweite Kategorie. Man fährt über den Mont Genèvre und den Col du Lautaret, zwei Berge, die man auch von der Tour de France sehr gut kennt. Und dann geht es aber tendenziell, sage ich mal, die Hälfte der Etappe bergab Und am Ende, ja, flaches Finish mit leicht ansteigenden letzten 10 Kilometern.
Aber da würde ich jetzt auch immer noch, also diese leicht ansteigenden Kilometer reichen aber nicht, um die Sprinter da in Schach zu halten. Also da würde ich schon darauf denken.
Naja, es hängt eher davon ab, wie schnell der Anfang der Etappe gefahren wird. Also wenn die wirklich den Col du Mont-Genevre und den Lotterie Vollgas hochfahren oder ein Team es drauf anlegt, dann wird es da auch für die Sprinter schwierig, auf diesen, sage ich mal, verbleibenden 140 Kilometer nochmal zurückzukommen.
Ja, das weiß ich nicht. Also, ja, dann müssten schon zwei, drei Sprinter-Teams, aber sie haben halt nicht so viele Chancen. Ich glaube, das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Sie haben nicht so viele Chancen und wenn sie diese, wenn dann, weiß ich nicht.
Also sprechen wir später vielleicht ja noch drüber, über die Fahrer, die
Ja.
dabei sind. Da habe ich schon genau einen Fahrertypen im Kopf oder einen bestimmten Fahrer, auf den diese Etappe maßgeschneidert sein könnte.
Ich habe auch eine Ahnung, wie du meinst sogar. Aber das behalten wir uns beide für uns und dann gleichen wir gleich mal ab. Also ich könnte fast wetten. Apropos wetten, vielleicht müsste ich noch mal eine Wette platzieren. Ja, die nächste Etappe, die fünfte Etappe, ultraflaches Zeitfahren. Da fahren die noch nicht mal über eine Brücke, hat man den Eindruck.
Ein Mannschaftszeitfahren, ja.
Ach, Mannschaftszeitfahren. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich hatte, hä? Wieso steht das denn nicht hier? Habe ich
Steht
das?
doch da, Team Time Trial.
Wieso? Ich bin komplett verloren, aber ich hatte irgendwo gelesen, da stand doch nur etwas von eine Individual Time Trial Stage.
Genau, und die gibt's später.
Ach, okay. Ich hatte nur gelesen, eine individuelle Time Trial Stage, aber dass die Mannschaftszeitfahren gar nicht aufgelistet wird im Stage Breakdown, das hat mich jetzt irritiert. Und ich habe nur gesehen, 24 Kilometer, dachte ich, okay, eine Einzelzeitfahren, dann muss es das ja sein. Ohne dann nochmal vorne reinzugucken. Ja, schön.
Nee, hat auch nur 86 Höhenmeter die Etappe,
Ja.
also ein komplett flaches Mannschaftszeitfahren. Ja, was soll man sagen?
Fahren alle schnell, ne?
Kommt halt auch so ein bisschen drauf an, wie die Mannschaften da noch beisammen sind. Gab es Ausfälle auf den ersten Etappen?
Und wie wird das Reglement aussehen? Also, ne, wann wird wieder die Zeit genommen? Beim dritten, beim vierten? Wie viele Leute müssen gemeinsam ankommen und so? Das ist ja auch immer noch, also ich habe mich da jetzt noch nicht eingearbeitet. Das wird man dann vielleicht nochmal kurz vorher irgendwo lesen können. Weil das ist ja auch nochmal irgendwie entscheidend, ne? Also, da gab es ja in den letzten Jahren auch verschiedene Versuche, wie man das gemacht hat. Wie war das nochmal? Da war doch auch einmal, wird die 10 einzeln genommen?
Also die Zeit zählt für den einzelnen Fahrer jeweils, aber der erste Fahrer, der übers Ziel fährt, der Mannschaft, löst sozusagen die Tageswertung aus.
Ja, genau, sowas. Ja, sind wir mal gespannt. Aber ich finde es ästhetisch immer schön. Es gibt immer wieder Diskussionen, wie viel Sinn das macht, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Ich finde es einfach extrem ästhetisch und alleine deswegen möchte ich es immer drin haben.
Ja, und geografisch gesehen ist das dann natürlich ein ziemlicher Sprung, weil jetzt dann die erste Etappe zurück in Spanien ist, also sagen wir mal jetzt im nordöstlichsten Ecke von Spanien
In Andorra, wir
wäre.
sind ja noch in Land. Also wir waren jetzt in Italien, wir waren in Frankreich, wir sind in Spanien, wir sind in Andorra. Europa-Rumfahrt.
Ja, genau, also.
Und das sieht mir dann auch schon wieder nach einer Etappe aus, die Andorra-Etappe. Das ist, um jetzt mal schon auch ein bisschen so zeitlich einzusehen, Etappe Nummer 6 am Donnerstag. Da kann ich mir schon eher vorstellen, dass da mal ein bisschen zwischen den Favoriten auch hin und her gefahren wird, weil es ist eine Etappe, die wirklich nicht viel flache Kilometer hat, geht direkt in den ersten Drittkategorieberg rein, dann wieder hoch in den nochmal in erste Kategorie und dann hinten raus zweite Kategorie und dann erste Kategorie mit Bergankunft. Das ist alles meiner Meinung nach, wenn ich mir die Pässe und die Anstiege nicht mir anschaue, ne, 11,4 mit 4%, was haben wir dann hier? 24 mit 3,5%, was? 4,2 mit 8%, 10%, ungefähr 10 mit 6,3. Das ist alles nicht alleine als alleine sehr viel, aber in der Summe mit den 4000 Höhenmetern kann ich mir schon vorstellen, dass es da durchaus an dem Tag mal ein bisschen hergeht. Oder? Wie siehst du, würdest du das unterschreiben oder sagst du
Ja,
Rollerberg?
also wenn das jetzt da in Italien noch nicht passiert ist, ist das dann die erste Etappe, wo man so die Favoriten auch ganz vorne sehen wird, am Ende auf jeden Fall.
Ja. Oder wo man die Chance vielleicht auch nutzt, ich gucke dabei schon in eine ganz bestimmte Richtung teamseitig, dass man sagt, okay, von unserer Zweierspitze greift heute der eine mal an und versucht sich mal ein bisschen Zeit rauszufahren und versucht die andere, versucht schon mal so ein bisschen das Gemetzel hier anzuzetteln. Ne? Also das wäre vielleicht auch eine gute Gelegenheit dafür, wenn es bis dahin ruhig gewesen ist und das Klassement noch nicht gemacht. Etappe Nummer 7 geht dann auch wieder in Andorra los. Ja, erste Kategorie, erste Kategorie und das fröhlich verteilt auf ungefähr 190 Kilometer, 4000 Höhenmeter, 4200, um genau zu sein. Ist halt auch immer wieder so ein, was wir oft schon gesagt haben, so ein, wie soll man sagen, ein Zweiklang, ne? Also die Etappen muss man dann vielleicht auch in Kombination sehen. Im ersten, die Fahrer haben noch alle genug Sprit im Tank, da braucht man sich keine Sorgen machen. Aber die zwei Etappen zusammen werden dann schon mal so anfangen, die Leute ein bisschen müde zu machen.
Ja, die Etappe ist so ein bisschen, fällt mir schwer, die von der vorigen Etappe richtig zu unterscheiden, weil sie sich doch sehr ähnlich sehen. Mhm. Die Berge, wie du schon sagst, sind jetzt nicht die schwierigsten da in Andorra, was die reinen Steigungsprozente angeht. Aber doch schon gut genug, sage ich mal, um eine erste Vorselektion im Klassement vorzunehmen.
Und es ist auch so, es gibt ja diesen schönen Satz, man kann vielleicht an dem Tag die Vuelta nicht gewinnen, aber verlieren. Wenn ein Fahrer angeschlagen ist oder gesundheitlich vielleicht so Probleme hat, wo man sagt, naja, der braucht jetzt nochmal ein, zwei ruhige Tage, dann erholt er sich. Aber so ein Tag kann einem dann da an der Stelle einfach das Genick brechen. Also das kann dann das ganze Unterfangen direkt kaputt machen. Etappe Nummer. Und das, da muss ich dich jetzt fragen, das verstehe ich nicht so ganz. Wir hatten jetzt wirklich am Donnerstag und Freitag schöne Bergetappen, die man auch schöne Bilder produzieren kann. Warum macht man dann Etappe Nummer 8, diese 160 Kilometer komplett flach von Mont-Saint-Templario nach Saragossa? Also es ist wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, ich habe mir die Karte jetzt nicht angeguckt, aber das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einfach von Andorra runter und dann so ein bisschen die Küste runter, vielleicht noch ein Schlenker zwischendurch, aber das sieht mir einfach nach einer sehr langweiligen Etappe aus und das dann am Samstag, wo es dann zugegebenermaßen für die Sprinter gut eine Sprintankunft geben wird, aber sonst nicht viel.
Nee, das ist eine ausgemachte Flachetappe für Sprinter, also sie hat ja auch insgesamt, sag mal, nur 1200 Höhenmeter und die macht man mit den Wellen jetzt auf den ersten 80 Kilometern hinten raus, ist fast komplett flach. Also alles andere als ein Massensprint wäre da eine große Überraschung.
Ja, aber ist doch für den Samstag dann eigentlich eine verschenkte Etappe. Vor allem, wenn man sieht, dass am Tag, also die zwei Tage davor, so schöne bergige Etappen sind und danach der Sonntag ja auch wieder mit dem Schlussanstieg, also auch nicht wirklich eine schwierige Etappe, da geht man zumindest mal wieder auf einen ersten Erstkategorie.
Naja, die Tour de France hat es in diesem Jahr ja ähnlich gemacht.
Also ja, haben wir auch damals gesagt, verstehen wir nicht.
Hatten nur eine Bergetappe an einem Wochenende, die nach Superpanier. Ja, weiß nicht genau, was da die Intention ist, weil ja, mehr Zuschauer wird man damit mit Sicherheit nicht vor den Fernseher locken.
Ne, die wollen einfach vielleicht die Fernsehsender erpressen oder so. Das scheint mir aus. Ja, Fernsehsender erpressen. Ganz klar, liegt auf der Hand. Ja, Etappe 9 hatte ich gerade schon gesagt, ne? 3300 Höhenmeter, einigermaßen wellig, hügelig, keine Ahnung, so der erste Teil. Und dann hinten raus ab Kilometer 165, würde ich sagen, fängt es an hoch zu gehen. Ab 182,5 dann nochmal etwa 13 Kilometer, schon noch steiler. Auch alles nicht. Also, und das ist, was ich mir eben meinte, ne, dass ich mal so gedacht habe, so viel Höhenmeter hat die Vuelta dieses Jahr gar nicht. Das sieht alles nach gar nicht so viel und schwer aus, ne? Aber 13 Kilometer, auch mit nur 5%, sind dann halt auch ein paar Höhenmeter. Nur die hat auch wieder 3300.
Ja, absolut. Also dieser Berg zum Schluss, also ich weiß mit der Etappe auch nicht so richtig, was anzufangen, weil klar, da fährt dann eine Ausreißergruppe weg, die mit schon relativ starken Fahrern auch besetzt sein wird, weil um auf dem Terrain dich vom Feld zu lösen, brauchst du eine gewisse Klasse und auch Hügelfestigkeit. Und am Ende fürs Gesamtklassement bietet dieser Schlussanstieg nicht wirklich so viel Angriffsfläche, weil der fängt unten zwar die ersten 3 Kilometer mit so 7-8% recht steil an, aber flacht dann immer weiter ab, oben raus sogar nur noch 3% Steigung. Oh, ja.
Man könnte diesen so eine Art von Anstieg hinten raus am Ende übrigens den Spitznamen Healy Hill geben. Den könnte ich mir gut vorstellen an dem Berg. Also dass so eine Art Attacke da kommen wird von irgendeinem Fahrer. Ich glaube, man wird der Nee, anders. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es einige Fahrer gibt, die sonst nicht so, wie soll man sagen, nicht so Gesamtklassementfahrer sind, die aber sehr bergfest sind. Es wird viele Fahrer geben, die bei dieser Vuelta um das Bergtrikot fahren werden. Wenn nicht jetzt einer von den absoluten Grand Tour Favoriten sich das im Vorbeigehen holt. Aber weil es gibt viele Gelegenheiten, wo man sagt, na, das ist für die Grand Tour Gesamtklassementfahrer nicht wirklich schwer genug, aber wo sich so ein paar Fahrer dann bei sowas vielleicht da die Punkte sammeln können. Ich kann mir vorstellen, dass das, ich will nicht sagen, sehr umkämpft sein wird, aber dass man da viel Action in der Hinsicht sieht.
Ja, ich glaube auch, vielleicht wollen sie sich auch noch nicht so früh so schwer in der Rundfahrt machen, dass es schon früh entschieden ist.
Ja, das kann auch sein. Ja.
Also ja, deswegen Spannung. Vielleicht auch diese, sag ich mal, Anführungsschluss dahin, bisschen leichteren Berge jetzt noch in der, was ist das dann, Ende der ersten Woche, und dann steigert man sich dann, beziehungsweise der Höhepunkt kommt dann ja schon in der zweiten Woche.
Du nanntest gerade eine Etappe mit 3300 Höhenmetern und 200 Kilometern, eine leichte Etappe. Wir gucken mal auf dein Strava-Profil vom kommenden Wochenende. Da kannst du ja mal kurz so ein Ding abreißen, dann werden wir nur was zum Einordnen.
Leicht ist die mit Sicherheit nicht, aber verglichen mit anderen Herausforderungen, die mit dieser Vuelta noch kommen. Also nach dem ersten Ruhetag, der dann am 1. September ist in Pamplona, geht es dann weiter, 173 Kilometer flach wieder mit einem Bergfinale nach Lara Belagua, auch wieder 3000 Höhenmeter. Ja, und auch der Berg jetzt zum Schluss ist jetzt nicht so furchteinflößend, 8,3 Kilometer mit 4,5% ist was, sage ich mal, viele der, die um den Sieg mitfahren, auf dem großen Blatt wegdrücken.
Ja. Absolut richtig. Und ich wollte noch mal ergänzen zu deinem Strava-Profil sagen, du wirst ja auch nicht fürs Fahrradfahren bezahlt, sondern also das ist noch mal der Unterschied. In der Darstellung sieht die nächste Etappe komplett anders aus, also anders als an der anderen, und ich verstehe nicht warum. 157 Kilometer geht es, und es gibt einen Berg der Kategorie 3, einen zweiten Dreier, dritten Dreier, einen vierten Dreier, einen Zweier, den zweiten Zweier, den, ich glaube, sechsten Dreier, und dann wird immer noch, weiß ich nicht, zumindest lässt die Grafik vermuten, dass es dann immer noch eine Bergankunft gibt. Was zum Henker ist da los?
Ja, es ist so eine klassische Baskenland-Etappe rund um Bilbao. Also man fährt da ja auch manchen einen Rundkurs und ja, dementsprechend geht es zum Schluss nochmal ganz leicht bergauf.
So eine wahrscheinlich so eine Stadtbergankunft, wie in Barcelona auch oft gefahren wird, ne? Also so in der Art wird das wahrscheinlich sein. Aber ist eine Etappe, wo sich, also klar, also ich glaube, wir sind uns einig, dass an dem Tag die Gesamtklassementfahrer versuchen, einigermaßen kräfteschonend da durchzukommen und beieinander zu bleiben, und dass es da Ausreißer geben wird.
Ja, kann auch sein, dass das ein Klassementtag wird, wenn es ein Team wirklich darauf anlegt. Also klar, da gibt es viele kleine flache Stücke dazwischen, aber durch das ständige Auf und Ab, gerade weil es vom Start weg dann doch einmal hoch geht, weiß ich nicht. Schwierig einzuschätzen, hat auch 3000 Höhenmeter die Etappe.
Ja, so ein ganz komisches
kann in beide Richtungen gehen.
Ja. Hängt auch mit Sicherheit davon ab, wie jetzt die Situation ist, ne? Also jetzt so ein General, also angenommen jetzt Fahrer A aus der gelben Mannschaft liegt jetzt gerade mit 2 Minuten vorne oder 3 Minuten vorne, dann glaube ich nicht, dass das ein Tag ist, wo man so einen großen Rundumschlag abholt. Na, vielleicht auch doch, wenn man mit den beiden weißen Fahrern dann immer abwechselnd. Ich glaube, da kommt es ganz stark darauf an, wie sich die Situation darstellt. Dann komische Etappe, Etappe Nummer 12. Eigentlich relativ flach, 2 kleine Hügelchen, aber in der Mitte dann noch, oder nach einem Viertel, ein Zweierberg, dann nochmal eine lange Strecke und dann kurz so 40 Kilometer, 20 Kilometer, 25 Kilometer vom Finale, ein Einserberg. könnte ich mir gut vorstellen auf der Etappe, den gleichen Fahrer, den wir eben bei der einen Etappe auch schon mal vorne gesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Profil da der einen Etappe. Weißt du, wen ich meine?
Ja.
Okay, da war ich dann bei der ersten Etappe, wo wir drüber gesprochen haben und ich gesagt habe, ich glaube, ich weiß, wir sind mal auch beim richtigen.
Ja, denke schon. Also, wobei man muss natürlich sagen, dieser Einserberg, der da so, was ist das, 22 Kilometer vor dem Ziel ist man da oben, drin ist, der ist doch recht anspruchsvoll. 7 Kilometer mit gut 8%. Mhm. Weiß ich nicht, ob das auch ein sehr, sehr hügelfester Sprinter überlebt.
Okay, ja, meine vielleicht doch unterschiedliche, wenn du sagst, ein hügelfester Sprinter. Weil das hatte ich eigentlich nicht so im Hinterkopf. Naja, gucken wir gleich bei den Fahrern.
Also das wäre dann die Etappe am Donnerstag in der zweiten Woche und geografisch gesehen bewegen wir uns da weiter aus dem Baskenland. Ich meine, da sind wir schon in Kantabrien, jetzt also in Richtung Westen. Erstmal.
Man muss auch sagen, wenn man Spanien, Portugal, also die Iberische Halbinsel so halbieren würde in der Nord-Süd-Achse, bewegen wir uns gar nicht aus der Gegend raus. Also der Süden wird ja komplett außen vor gelassen.
Der südlichste Punkt ist tatsächlich Madrid, wenn ich das hier richtig auf der Karte sehe. Also ist es im Prinzip eine Italien-Frankreich-Nord-Spanien-Rundfahrt. Ja. Also natürlich kann ich mir, also es ist gar nicht mal so unklug, das so zu machen, weil wir kennen es aus den letzten Jahren, August, September, Südspanien, Hitze ist dann doch ein riesiges Thema, gerade wenn man jetzt auch die Nachrichten verfolgt, ja, ist natürlich jetzt denkbar ungünstig, dann sind sie auch in der Region unterwegs, in Nordspanien da Richtung Waldbrände, wo es da jetzt gerade leider wütet und hoffen wir, dass
ja, dass da nichts von betroffen ist, ne?
Dass da A, nichts von betroffen ist und B, ist es dann natürlich viel wichtigeres Thema, als dass da jetzt irgendwie die Vuelta lang fährt.
Ja, genau. Also das, ne, also wenn die Menschen, keine Ahnung, da gibt es ja auch so ganz blöde Situationen und so blöd es klingt, aber einfach, dass da nicht die 4, 5 Krankenwagen, die hinter dem Tross hinterherfahren, einfach auch wichtigere Sachen zu tun haben, als hinter einem Radfahrer herzufahren. Gab es ja auch mal irgendwann, das war das nicht mal irgendwo, dass es keine Krankenwagen gab mehr, die hinterherfahren konnten? Ach, das war nach so vielen eigenen Stürzen, ne? Dass er deswegen.
Ja, es kommt ja öfter vor, war ja zuletzt auch bei der Polen-Rundfahrt der Fall.
Ja, aber für die Menschen kann man nur hoffen, dass sich das alles relativ zügig jetzt irgendwie, was heißt ändert, aber dass sie nicht mehr unter diesen Waldbränden so leiden müssen dass die Vuelta stattfinden kann. Und wenn nicht, aus dem Grund, dann ist es halt so. Gibt auch immer Wichtigeres als den Radsport im Leben. Wenn es auch für die Profis mal oft natürlich anders ist. Ja, und dann kommen wir dann Ende der zweiten Woche natürlich an einem Freitag, also dass man es einigermaßen gucken kann, doch zu einer Etappe, wo man sagen kann, also wenn da, das wird das Gesamtklassementfahrerische Feld dann doch auf dem Schirm haben.
Ja, das ist die Etappe 13, dann von Cabezón de la Sal zum Alto de Langliru. Eines der Highlights natürlich wieder, der Vuelta. Mit der Bergankunft auf dem Angliru muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Einer der schwersten Anstiege im Profiradsport mit über 20% Steigung in einer der steilsten Stellen. 4000 Höhenmeter gut auf 202,7 Kilometern. Es ist gleichzeitig die längste Etappe auch der Vuelta. Also man nimmt dann relativ flachen Anlauf, sage ich mal.
Und bist du sicher? Hatten wir nicht eben schon mal ein bisschen was Längeres?
206, ja, hatten wir. Also es ist dann die zweitlängste Etappe.
Ja, ich möchte ja nur nicht hier irgendwie, dass wir hinterher böse Anrufe kriegen. von meiner Mutter.
Wir sind schon nochmal bei Etappe 4. Gut 4 Kilometer mehr als auf der Etappe 13 jetzt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das macht jetzt nicht dann wirklich den Unterschied. Nach diesem flachen Anlauf dann zwei Berge der ersten Kategorie, fährt man ins Inland rein und dann der Angliru zum Schluss. Ja, also da ist eigentlich immer dasselbe Szenario, Ausscheidungsfahren. Da kannst du auch gar nicht wirklich vorher irgendwie, also bringen dir Angriffe an den Berg vorher wenig, weil es ist dann immer Mann gegen Mann an diesem, ja, wenn es über 20% bergauf geht. Und ja, bin da schon mal selbst hochgefahren, den Berg. Das ist schon einmaliges Erlebnis. Auch gerade wenn, stelle ich mir immer noch von fantastisch vor, wenn man da mal mit Fans hochfahren könnte am Straßenrand.
Ach, ich kann ja so ein paar Pappschilder von mir, also so Papp, machen wir so ein paar Pappdinger und stellen die da hin. Und ich will so ein paar Meter würde ich auch neben dir herlaufen, aber ja, da, ich finde den Satz, den du eben gesagt hast, das ist der wichtigste, ne? Da nützt dir auch niemand mehr, das ist Kampf Mann gegen Mann, da kann keiner sich verstecken, da kann keiner sich irgendwie noch, das ist halt, das ist wie der Mont Ventoux, das ist wie Alpe d'Huez, das ist wie wie heißt der nochmal, der See, der See zum Covadonga hoch, das sind halt so Situationen, ne? Und ich glaube, das ja, das wird einfach toll. Und da freut es mich dann wiederum, ne, dass das zumindest an einem Freitag ist und nicht jetzt unter der Woche, wie er versteckt wird. Das ist ja der, finde ich dann
schon noch unter der Woche, aber
ja.
Vielleicht hat man da schon sein wohlverdientes Wochenende erreicht.
wann geht, ist das zu Ende? 17.15 Uhr? Ja, da bin ich dann, da kann ich dann schon wieder, ah nee, fuck, das ist ja Fußballtraining. Kann ich auch nicht. Mann. Ich brauche einen besseren Mobilfunkvertrag, dass ich mich während des Fußballtrainings meiner Tochter dann da hinsetzen kann und auf Radsport gucken kann. Oder die brauchen im Clubheim, muss ich die überreden, kein Fußball mehr zu zeigen, sondern Radsport. Aber dann werde ich wahrscheinlich gesteinigt, geteert und gefedert. Nun ja.
Aber selbst wenn du es verpassen solltest, am nächsten Tag gibt es gleich die nächste Chance auf eine Bergankunft, die du verfolgen kannst.
Danke, das freut mich. Und es Überleitung aus Überleitung, fantastisch.
Ähnlich schwer, auch fast 4000 Höhenmeter, 3805 auf 135 Kilometer nur von Avilés nach La Farapona, Lagos de Somiedo. Auch ein bisschen eine Parallele zum vorigen Tag. Mhm. Es geht noch nicht so super schwer los, eher hügelig die ersten 60 Kilometer, dann kommt ein Drittkategorieberg und dann geht stetig bergauf zu einem Erstkategorieberg und dann nach steiler Abfahrt ein relativ langer Schlussanstieg. Der hat insgesamt 16,9 Kilometer mit 6%. Also, ja, da wird es mit Sicherheit auch zwischen den Klassementfahrern zur Sache gehen.
Mhm. Welche der Etappen würdest du lieber fahren? Also jetzt lassen wir mal außen vor, dass du die eine, den Agri-Ru schon mal gefahren bist.
Also wenn man...
So von der Schwierigkeit her. Also denk mal jetzt nicht drüber nach, welche du gefahren bist oder welche vielleicht irgendwie so ein Nimbus haben oder so sowas, sondern einfach nur von der Schwierigkeit und vom
Profil. Würde ich natürlich die Samstagsetappe nehmen, weil die natürlich 70 Kilometer kürzer ist als die andere.
Ja, aber dafür hast du auch die Höhenmeter auf 70 Kilometer weniger verteilt.
Das stimmt schon, aber es ist dann gleichmäßiger. Also dieser Schlussanstieg ist doch recht... homogen in sich und nicht wie der Angliru, wo du einen Kilometer fast mal flach fährst und dann mit 20% und wieder einen Kilometer fast flach und wieder 20% hast.
Ich bin da ehrlich gesagt unentschieden. Ich glaube, ich würde fast die längere Variante nehmen. Also ist halt im Prinzip genauso, wie wenn du jetzt sagst, okay, ich fahre hier den kurzen Anstieg 10 Kilometer bis zur Spitze hoch oder dann hintenrum den 15 Kilometer Anstieg zur Spitze hoch. Ne? Das ist ja im Prinzip die Idee. Bin ich unentschieden. Wobei ich Und du hast halt weniger steile Abfahrten. Das wäre vielleicht sogar das entscheidende Argument hier beim Freitag.
Naja, aber beim Angliru musst du ja auch als Einzelperson wieder runterkommen.
Nee, lass mich abholen, fahre ich um Taxi.
Also das war eigentlich ja noch das größere Kunststück, die Abfahrt mit 24% runterzufahren auf rutschiger Straße als hochzufahren.
Ja, das glaube ich dir. Ich erinnere mich sogar ganz dunkel daran. Und da war so ein bisschen Schmierfilm auf der Straße, kann das sein?
Genau, da grasten noch überall die Kühe und es lag teilweise noch so ein bisschen Dung in den Kurven.
Ja, Dung in den Kurven. Eine schöne Überschrift für eine Folge. Schade, dass wir bei den Grand Touren keine Überschriften machen. Dung in der Kurve. Ja, wir sind jetzt beim Samstag angekommen, also zwei Bergetappen mit Bergankünften hintereinander, Freitag, Samstag. Und dann auch wieder, ne, hätte man nicht vielleicht Samstag, Sonntag die beiden Etappen machen vom Ruhetag. So hat man jetzt am Sonntag, vielleicht ist das auch so ein spanisches Ding, hat man am Sonntag dann eher eine Etappe, wo ich sage, Ausreißer-Etappe, nicht ganz so viele Höhenmeter. Was sind das? Wahrscheinlich 2,5, würde ich tippen. Oh, doch, 3,2. Aber jetzt nicht so steile Stücke, jedenfalls nicht so in der Länge, nicht ganz so schwierig und auf 170 Kilometer verteilt.
Ja, also wenn es, sage ich mal, langsam gefahren wird, könnte es was für die Sprinter sogar sein.
Mhm.
Wenn eine Mannschaft natürlich es drauf anlegt und diese ersten 17 Kilometer, die es nur berghoch geht, zu dieser Erstkategorie Vollgas fährt, dann denke ich mal, kommt mit ziemlicher Sicherheit eine Ausreißergruppe durch.
Mhm. Ja, die Szenarien kann ich mir auch vorstellen. Pontevedra, da wird dann ein Ruhetag eingelegt und wir gehen in die letzte Woche. Mit einer Etappe, die ich, will nicht sagen, ähnlich zu dieser Etappe mit den ganz vielen Anstiegen, aber auch so eine Etappe mit irgendwie einigermaßen Höhenmeter, 3-4 wieder. Übrigens, das finde ich sehr interessant. Das ist immer so 3-4, 3-5, 3-6 jeden Tag. Und das ist, glaube ich, auch die Summe, die es dann am Ende macht. Also in der Summe macht es das bei der Vuelta aus, dass es die mit den meisten Höhenmetern dieses Jahr ist. Würde ich jetzt aber, ist eine Etappe klar, da kann man jetzt, wenn man sagt, man möchte aus einem großen Rückstand, den man potenziell hat, also ein Fahrrad einen großen Rückstand, könnte man an dem Tag versuchen, okay, wir versuchen vielleicht beim ersten Drittkategorie, ersten Kategorie Berg, es gibt insgesamt 4 gewertete Berge, schon mal abzuhauen, das ist schon so nach der Hälfte der Strecke ungefähr. Aber da muss das Klassement für irgendwie gemacht sein und die Teams für da sein. Und man muss vielleicht auch dann erkennen, okay, ich fahre jetzt aus dem Ruhetag los. Ich sehe meinen Kollegen im gelben Trikot, der ist irgendwie nicht gut drauf. Man merkt, der fährt nicht so rund. Lass uns mal zum Angriff pfeifen. Ich glaube, so eine Etappe könnte das sein.
Ja, ich glaube, das ist eine klassische Etappe für Ausreißer ist. Also klar kannst du, wenn du es drauf anlegst, an dem Tag auch Klassement machen. Aber ich glaube, da wird sich keine Mannschaft aufraffen, um das zusammenzuhalten.
Mhm. Ja, hängt ein bisschen von der Situation ab, glaube ich, ne? Also,
ja, auf jeden Fall.
Müssen wir gleich mal mit den, wenn wir bei den Fahrern sind, dann müssen wir vielleicht an der Stelle auf die besondere Situation eines Teams dann eingehen.
Wir sind an dem Tag so ziemlich am westlichsten Zipfel Spaniens irgendwie angekommen. Also, ach, es ist ganz, ganz links außen oben im Prinzip.
Wenn du früher bei meinem Geografielehrer gesagt hättest, links oben, dann hätte der bestenfalls mit dem Schlüssel geschmissen. Und hätte dich dabei dann nach komplettes Raumes verwiesen für links oben. Aber du hast natürlich recht, ne? Ist ja links oben. Inhaltlich voll. Jetzt hast du mich aber aus. Wir sind jetzt bei Etappe Nummer 17. Das ist dann der Wednesday, der Mittwoch.
Genau, von Obarco de Valdeoras nach Alto del Moredero. Das sind 143 Kilometer, sag ich mal, nur wieder, aber mit 3500 Höhenmetern fast. Mhm. Bergankunft am Ende, schwerer Einser Kategorie Berg. Da geht's dann nochmal so, wow, was sind das? Gut 8,8 Kilometer, ja. Mit 9,7% im Durchschnitt bergauf. Also das ist dann wirklich ein richtig steiler Berg auch, mhm, zum Schluss mal, und ja, wieder ein Klassement-Tag.
Ja, auf jeden Fall. Da wird Klassement gemacht. Irgendwie muss ich bei der Etappe, ich weiß gar nicht warum, an die Yates-Brüder denken. Ich glaube, das wäre so ein Yates-Tag. 27,2 Kilometer dürfen sich die Fahrer am nächsten Tag unter die Räder holen, ne? Am
Einzelzeitfahren. Das ist dann das besagte Einzelzeitfahren, ja. Was du am Anfang der Rundfahrt schon ausgemacht hattest.
Genau, wo ich mich vertan habe. Flach. Ich habe jetzt die Karte. Die Karte ist hier leider nie verlinkt, ne? Also ich hätte so gerne, das finde ich bei der Tour besser gemacht, dass man die Karte so sieht, dass man mal gucken kann, okay, wie technisch ist es. So muss man einfach mutmaßen. Da es ein Rundkurs wahrscheinlich wird, ne? Bei der, also es ist von Valladolid.
Valladolid, also ja. Die fahren da los und kommen da wieder an, Teller flach, wirklich. Ja, und auch technisch, ich schaue es mir jetzt gerade mal im Roadbook auch auf der Karte an, sollte das jetzt die Fahrer nicht vor allzu große Herausforderungen stellen. Also für die reinen Rolleure, wenn man das überhaupt, sag ich mal, so sagen kann, am Ende der Rundfahrt, weil es ist dann doch eher so, dass sich diese Zeitfahrfähigkeiten da immer eher ausnivellieren und es wirklich darum geht, welcher Klassementfahrer hat jetzt noch die
Kraft.
Größten Kraftreserven in der dritten Woche dann wirklich. Also, ja.
Und sie können auch voll reingehen, weil am nächsten Tag, am 9, Etappe Nummer 19, Freitag, da wird zu einer Sprintankunft kommen, gehe ich von aus. Von denen, wenn noch genug Sprinter da sind. Und genug Teams, die diese Sprinter noch genug Team-Manpower mit dabei haben.
Ja, denke auch, das ist dann die vorletzte Chance für die Sprinter und die noch im Wettbewerb verblieben sind, sehe ich genauso. Die Etappe hat zwar auch 1500 Höhenmeter, aber ja, da ist jetzt kein riesiger Berg dabei. Also ist ja nicht mal eine kategorisierte Bergwertung. Es geht immer ein bisschen rauf und runter. Zum Ziel geht es auch leicht hoch. Aber ich glaube, das lassen sich die Sprinter nicht nehmen.
Und dann kommt das, was man wahrscheinlich als die Königsetappe bezeichnen wird. Zumindest ich würde es so sehen. Weiß nicht, ob du da meiner Meinung teilst. 4200 Höhenmeter. Jetzt geht mir hier der Monitor aus. Das ist doch zum Heulen. Da spreche ich über die Bergetappe. 4200 Höhenmeter. Kategorie 3, Kategorie 3, Kategorie 2, Kategorie 1 und dann Especial, also das, was man Hors-Kategorie in Frankreich nennt. 4200, hatte ich schon gesagt, verteilt auf nur 165 Kilometer. Und ja, was der Veranstalter sich da gedacht hat, das ist uns, glaube ich, allen klar. Wir machen die letzte Etappe, diese Etappe nochmal schwer. Vor allen Dingen finde ich das auch ganz clever gemacht, dass man in der Etappe am Tag davor potenziell, also ne, einfach rausnimmt aus dem Gesamtklassement. Die Etappe davor wiederum, das Einzelzeitfahren, vielleicht auch gar nicht, also ne, da fahren natürlich die Gesamtklassementfahrer wie um ihr Leben. Aber nichtsdestotrotz, es sind halt nur 24 Kilometer und da kann man sich schon kaputt fahren, aber da wird jetzt keiner nochmal mehrere Minuten draufpacken müssen. Also es ist schon so, dass man ein paar Tage, ich will nicht sagen Ruhe hat, aber jetzt geht's nicht so hart zur Sache und dann kommt dieser Klopper. Ja, liegt da, ne? Muss man fahren.
Ja, also die Ankunft ist recht berühmt, auch Bola del Mundo, die Kugel der Welt, also die Weltkugel. Aber es gab jetzt im Vorfeld auch schon oder gibt noch Befürchtungen oder Protestbewegungen, die das Ganze unterbinden wollen, dass sie da in dieses Naturschutzgebiet fahren.
Hatten wir das schon mal da?
Da in der
Also,
Gegend noch nicht. Das gab es auch
was?
schon bei der Tour de France, gab es ja eine Riesendiskussion um den Puy de Dôme.
Ja.
Ob man da wieder hochfährt, aber jetzt bei der Vuelta kann ich mich noch nicht dran erinnern.
Wenn du es
Muss
dich
man
noch
mal sehen.
nicht erinnerst, dann gibt es das nicht.
Muss man mal sehen, ob sich da jetzt noch irgendetwas an der Ankunft verändern. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Und ja, wie du schon sagst, das ist eine extrem schwere Etappe. Sage mal nördlich, bisschen von Madrid sind wir da unterwegs. Und der Schlussanstieg, ja, da wird sich spätestens dort wird sich dann ja die Volta entscheiden, weil da geht es zum Schluss richtig bergauf. 12,3 Kilometer mit fast 9% Durchschnittssteigung. Ja, da muss
Oh,
man
musst du
sich.
fahren können.
Vielleicht ist es so ein bisschen wie beim Giro. Also, dass ein Fahrer gar nicht in Erscheinung tritt während der Rundfahrt, ähnlich wie Simon Yates, sondern alles für diesen einen Tag aufspart. Das wäre dann dieser Tag.
Das wäre der Tag und auch kein Tag später, weil das geht nicht mehr, weil da ist nur noch die ja, die Tour de Honneur nach Madrid, Sprintankunft, 111 Kilometer flach, passiert nichts mehr, kommt abends um 7:30 an. Da ist der Drops gelutscht am Tag vorher. Ja, das wäre natürlich, also dieses Szenario vom Giro, das fanden wir, also das war vom Unterhaltungswert natürlich fantastisch, wie alles auf den Kopf gestellt wurde, selten zuvor gesehen und wie du schon sagst, diesen Giro als interessanteste, spannendste und ereignisreichste Rundfahrt dieses Jahr noch abzulösen, da muss die Vuelta sich schon, da muss schon viel passieren, aber ich finde irgendwie die Strecke lässt es zu. Also es sind viele Überraschungen, es sind ein paar klassische spanische Berge, es sind sehr viele Höhenmeter und ich kann mir da viele Szenarien vorstellen, wie das relativ lange spannend bleiben kann. Aber vielleicht ist das auch nur so diese verklärte Erinnerung, dass alles ohne Pogacar spannend sein kann. Also vielleicht springen wir an dem Punkt dann einfach mal zu den Fahrern rüber.
Ja, gerne.
Favoriten. Also ich glaube, man kann, so wie es bei allen Rundfahrten bisher war, hat man auf der einen Seite das Team UAE, in diesem Falle mit einer Doppelspitze, Almeida und Ayuso. Und auf der anderen Seite die Gelben, Jonas Vingegaard. Eine Frage muss ich dir jetzt stellen, bevor wir debattieren, wer das da machen kann. Und natürlich, wer da noch dazu gehört zum Kreise der Favoriten. Hatte ich den Eindruck, dass Jonas Vingegaard bei der Tour immer die hundertprozentige Unterstützung von seinem Team hatte? also ich las, oder in meiner Erinnerung war zumindest irgendwas gelesen, na, nicht so wirklich und wer weiß und so weiter und so fort. Ist er überhaupt noch so stark und merken die anderen das und unterstützen ihn nicht so sehr? Oder war das eine, so eine, wie sagt man, Diskussion, fadenscheinige, nee.
Also man kann
eine Nebelkerze oder
im Nachhinein die Taktik da nochmal genauer sezieren und hinterfragen, ob es dann wirklich nötig war, vom Tag 1 an auf jeder Etappe so Vollgas zu geben. Auch auf den Flachetappen hat man sich da nicht vielleicht verheizt und die eine oder andere taktische Entscheidung war dann vielleicht auch nicht so glücklich. Und es gab auch zwischendurch, wenn du es vielleicht mitbekommen hast, hat sogar die Frau von Vingegaard, die auch seine Managerin ist, auch sich da mal eingemischt und ihren Senf dazu gegeben. Also das war jetzt im Gesamtbild nicht so super glücklich, was sie da gemacht haben, aber letzten Endes hätten sie auch mit einer anderen Taktik, glaube ich, die Tour gegen Pogacar nicht gewinnen können.
Es ist ja das eine, falsche taktische Entscheidungen zu treffen. Und das passiert einfach. Also nur, das ist doch völlig okay. Und gäbe es nur perfekte, von jedem Team perfekte taktische Rennen, wäre es entweder total öde oder total spannend. Aber den Rückhalt ist vom Team, also wenn du sagst, eine taktische Entscheidung wurden teilweise vielleicht fragliche taktische Entscheidungen getroffen. Das ist ja das eine. Aber du hattest trotzdem noch den Eindruck, dass das Team hinter ihm komplett steht. Also
das hundertprozentig. Aber okay. Ich denke so, mir bei Wismar immer, die sind eine Mannschaft, die arbeiten für jede Etappe einen taktischen Plan aus. Aber das hat man bei der Tour de France sehr deutlich gesehen. Sie sind dann während der Etappe, wenn irgendetwas anders ist als in der ursprünglichen Planung, nicht in der Lage, ihren Plan auf die aktuellen Gegebenheiten anzupassen.
Also im Prinzip genau das Gegenteil von Pogacar.
Ja, diese Etappe nach Otakam, wo Pogacar das erste Mal oder wo er im Prinzip ja gezeigt hat, dass er der Stärkste ist, da war es dann so, dass bei Wismar die Helfer dann nicht so konnten, wie sie sollten eigentlich und Vingegaard dann am Schlussanstieg gleich alleine war. Und da hätte man sich, keine Ahnung, die Taktik umstellen können, defensiver fahren können. Dann hätte zumindest Vingegaard am Schlussanstieg noch länger einen Helfer gehabt und hätte vielleicht nicht ganz so viel Zeit verloren.
Okay, aber dann, das war für mich jetzt nochmal so als Einschätzung, weil ich hatte Sachen gelesen, ich glaube aber auch in der englischen Presse, aber vielleicht wurde da auch einfach was aufgebauscht nach einer Etappe, wenn die Frau dann auch irgendwie dazwischen grätscht. Nichts gegen die Frau, also es ist völlig okay. Vor allem, wenn sie die Managerin ist, aber da habe ich vielleicht Sachen auch dann aus der Ferne irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Das war für mich jetzt nur wichtig, um einzuschätzen. Also, Vingegaard auf der einen Seite mit, ich ruf mir vielleicht nochmal das Team auf, wo Pro Cycling Stats mich überhaupt nicht mag. Geht es bei dir? Da hatte ich heute Nachmittag noch das Team aufgerufen.
Ja.
Ja, schön, bei mir nicht.
Also die Mannschaft ist schon sehr, sehr stark, die Vingegaard dabei hat. Sepp Kuss, Axel Zingle, Ben Tullet, Dylan van Baarle, Matteo Jorgensen, Wilco Keldermann und Viktor Kampenaerts. Also gerade Sepp Kuss, der die Vuelta vor 2 Jahren gewonnen hat, und Matteo Jorgensen sind natürlich in den Bergen Weltklasse-Helfer, die ihm da sehr, sehr weit helfen können, so sie dann in sehr guter Verfassung auch am Start sind. Auch ein Wilco Keldermann ist sehr gut in den Bergen und Kampenaerts, Zingle und Tullet, Van Baarle, das sind auch für die mittelschweren Etappen super Fahrer, die er dabei hat. Also von der Mannschaftsaufstellung her kommt da kaum ein Team ran.
Ja, weiß ich nicht, ne? Also Team UAE, ich suche immer noch die Teams. Ich hatte es heute schon mal, the last teams that made the debut. Was machen die hier für Quatschdinger?
Naja, aber letztlich ist es dann schon so ein bisschen, wie du es gerade schon versucht hast, anzureißen. Vingegaard ist natürlich rein von der Papierform her der haushohe Favorit. Es ist so ein bisschen dieses Pogacar-Szenario, nur mit einem anderen Fahrer.
Mit einem fehlenden Zweiten, der direkt auf Augenhöhe mutmaßlich ist. Weil das war ja,
genau.
Das war ja bei der Tour de France. Du hast die zwei auf ihrem Sternenstaub Wölkchen da oben und dann kommt der Rest. Aber hier hast du nur den einen und das erhöht, finde ich auch, und weiß ich nicht, wie gut er damit umgehen kann, den Druck einfach. Ne? Weil er hat
ja
jetzt
die
nicht
Fallhöhe ist bedeutend höher dann.
Genau, das schön, Fallhöhe, ja.
Der ganz klare Favorit bist. Aber das Schöne, finde ich.
Boah, stell dir mal vor, Roglic wäre dabei, was der für eine Fallhöhe immer hat. Entschuldigung, Verzeihung.
Ja, im übertragenen Sinne, ja, die hat er früher schon, ja, als er von den Schanzen noch gesprungen ist.
Ja, oh, das wird noch weiter raus. Ja, schön, sehr schön.
Aber das Schöne, finde ich, vor dieser Vuelta ist ja, dass du nicht bei einem Team, wie jetzt bei der Tour de France, also wissen wir, die hatten Vingegaard gegen Pogacar zu setzen, UAE hat in dem Fall zwei Fahrer dagegen zu setzen, nämlich Almeida und Ayuso, die ja, auf dem Papier eine Doppelspitze sind. Ich finde es aber extrem spannend, jetzt im Vorfeld der Vuelta lässt sich das sehr, sehr schwer einschätzen, wie sind A, die beiden Fahrer in Form und B, ja, das leidige Thema Team UAE ohne Tadej Pogacar, die fahren oft wie Kraut und Rüben, da gibt es nicht so wirklich die Absprachen und schaffen die das dann wirklich, wenn es dann wirklich drauf ankommt, mal gemeinsam gegen Vingegaard zu agieren und auch in einem taktischen Manöver das clever anzustellen.
Hm. Ja, das ist genau das Fragezeichen, was ich da auch habe. Und zwar in zweierlei Hinsicht, du hast ja mehrfach schon geäußert, die Aussage, naja, was ist denn das Team UAE, wenn Pogacar nicht dabei ist? Wie gut sind die organisiert? Und jedes Mal, wenn du es gesagt hast und man es dann mal so ein bisschen sich angeschaut hat, hast du vollkommen recht. Das war oft einfach dann ein Hühnerhaufen, ist vielleicht ein bisschen hart, aber so das Gelbe vom Ei im Sinne der Organisation war es dann auch nicht. Das muss man ja auch einfach sagen. Andererseits, die zwei Fahrer sind vielleicht noch ein bisschen frischer. Wie war es nochmal? Einer von beiden ist beim Giro ausgestiegen, bei der Tour ausgestiegen, verletzungsbedingt.
Also Almeida hat sich bei der Tour eine Rippe gebrochen.
Genau.
Und ist dann Etappe 9 ausgestiegen. Und Ayuso ist beim Giro ja nach mehreren Zwischenfällen am Ende hat ihn, glaube ich, eine Biene gestochen und ihm war ein Auge zugeschwollen, deswegen
ja, genau,
konnte er dann nicht mehr weiterfahren. Ist er auch, glaube ich, relativ entnervt ausgestiegen.
Ja, also beide sind auch so, und ich habe heute auch noch irgendwo gelesen, dass Almeida halt auch wirklich danach wieder gut ins Training gefunden hat. Also diesen Rippenbruch gut verkraftet hat, gut. Ich bin sehr gespannt, ob die miteinander klarkommen. Weißt du, also am Ende des Tages, ich hatte den Eindruck, zumindest was ich gelesen habe, immer zwischen Dippowitz und Roglic, nach außen hin war das immer so die Darstellung, uns ist egal, wer von uns beiden hier auf dem Podium ist, Hauptsache einer ist da. Na, und wenn Almeida und Ayuso diese Haltung übernehmen könnten und sagen, wer von uns beiden das Ding hier gewinnt, ist egal. Hauptsache einer mit A am Anfang. Ob die das hinkriegen und ob das Team UAE auch hinkriegt, das ist, glaube ich, das entscheidende Fragezeichen über dieser ganzen Vuelta, abgesehen von der Form von Vingegaard.
Ja, ist die Frage, ob sie es besser machen, weil die Konstellation im Prinzip genau so gab es schon mal bei der Vuelta 22, als, wenn du dich dran erinnerst, Ayuso im jungen Jahren schon aufs Podium gefahren ist.
Ja, wo er die große neue Hoffnung war, die große spanische Hoffnung.
Genau, und Almeida auch damit in der Mannschaft war und genau da war das so die ersten Male, wo man gemerkt hat bei dem Team, ja, ist es jetzt nicht so stimmig, wenn die mit zwei Spitzen agieren. Bin ich eher skeptisch. Also ich glaube nicht, dass die beiden sind zu sehr, streben zu sehr nach der Kapitänsrolle, als dass sich da einer dem anderen großartig unterordnet. Vielleicht gen Ende der Rundfahrt, wenn wirklich einer der beiden, sage ich mal jetzt, außer Schlagdistanz ist zu Vingegaard und es wirklich nur noch einer schaffen kann, ihn mit vereinten Kräften zu besiegen, dann würde sich einer aufopfern. Aber ansonsten, glaube ich, fährt da jeder von beiden sein Rennen.
Ich glaube, diese Formulierung, da sind zwei sehr große Egos, ist nicht ganz falsch. Und die, da möchte ich auch nicht sportlicher Leiter sein. Und es ist ja auch nicht so, sind ja nicht zwei große Egos ohne, dass sie eine Begründung da, was heißt das, ohne Grund, ne? Also, da, die haben ja schon ein paar Sachen gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das gelingt. Ich fürchte, das wird nicht gelingen. Ich fürchte, irgendeiner wird irgendwann mal eine Stallorder missachten, losfahren und ab dann ist eh alles da drunter und drüber da. Und es gibt ja auch nicht, ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob du mir das sagen kannst. Ich finde, das hat noch das die ganz pikante Note. Wir hatten es ja manchmal so, dass man schon vorher auch gesagt hat, na okay, vielleicht gibt es da zwei Lager im Team, ne, da die englischsprachige und da die spanischsprachige oder die Südamerikaner im Team mit einer Gruppe von 3-4 Leuten, die vielleicht noch ihr eigenes Süppchen kochen. Ey, es sind halt zwei Spanier und das sind auch noch die einzigen zwei Spanier, glaube ich, in dem Team, dass die da mitfahren. Also auch da aus der Sicht, ich weiß nicht, ob da andere Freundschaften noch existieren, aber das kann jetzt auch noch Marc Soler erst noch dabei.
Ja,
und Almeida ist Portugiese. Quatsch, was für ein Schwachsinn, ich bin in der Zeile verrutscht. Er hat noch Oliveira da vielleicht vorbei, aber so richtiges Lagerdenken gibt es da, glaube ich, auch nicht, oder? Oder gibt es da irgendwelche Leute, wo du sagst, ey, die sind schon beide
Seiten? Zwei Spanier, zwei Portugiesen, ein Däne, ein Slowene und ein Australier und ein Österreicher.
Hey, JY in Australien. Ja, aber dass man so bekannte Lager es gäbe, ne, das ist ja auch nicht der Fall. Also ey, sehr, sehr spannend.
Glaube ich ja nicht. Ich glaube, sondern ja, am Ende liegt es an den beiden handelnden Personen, die für das Gesamtergebnis verantwortlich sind, wie die sich dann verhalten.
Ja.
Aber ja, das würde ich dann auch auf die Mannschaft ab.
Ja, klar. Aber sehr gespannt. Wen du vorne siehst, das sagen wir dann mal am Ende. Wen haben wir denn noch? Also ich hätte jetzt noch in der Verlosung gehabt, wen haben wir denn, warte mal, vom Team, ich habe mich ja auch, zumindest habe ich heute einmal kurz irgendwo reingeguckt und da sah ich noch Team Lidl Track, Ciccone, glaube ich.
Jawohl, das wäre eigentlich auch schon
der nächste.
Ist eigentlich schon kein Geheimtipp mehr, sondern ein fast offensichtlicher Tipp, ne, wenn man so die letzten Rennen jetzt verfolgt hat. Er hat Klassiker San Sebastian gewonnen, hat bei der Burgos-Rundfahrt, also im Prinzip der Generalprobe, auch diese schwere Bergankunft an Lagunas de Nela gewonnen und hat da auch Del Toro, den immerhin Giro, was war, zweiten. Ziemlich alt aussehen lassen und ist in einer super Form. Kurioserweise war er tatsächlich bei einer Grand Tour noch nie in den Top 10.
Ach Quatsch,
obwohl er jetzt auch schon sehr lange dabei ist, sowohl beim Giro als auch bei der Tour de France schon das Bergtrikot gewonnen hat. Hatte beim ganz oft natürlich ganz viel Pech, also beim Giro in diesem Jahr kannst du dich vielleicht dran erinnern, bei diesem Slowenien-Abstecher ist er in dieser Fußgängerzone mit dem Kopfsteinpflaster gestürzt und lag vorher in guter Position, musste dann aufgeben. Ich traue dem schon sehr viel zu.
Und ein Tagessieg natürlich von meinem alten Kumpel Carlos Veron, der auch für das Team Lidl fährt. Der ist ja immer aus so einer Ausreißergruppe, das hat er ja schon des Öfteren meiner Erinnerung nach gemacht, ne? Da ist er ja auch mal gut für. So.
Ja, andererseits hat natürlich das Team auch, und da komm ich zurück auf den Kandidaten, den ich vorhin vor diese mittelschweren Etappen hatte, nämlich mit Mats Pedersen, einen Fahrer dabei, der auf Etappen gehen wird. Also die werden nicht 100% das komplette Team fürs Gesamtklassement aufstellen.
Ach, das war der Fahrer, wo du gesagt hast, der kommt gut über den Berg und hinten raus. Na, dann lag ich falsch. Ich hatte jemand anders da an der Stelle im Hinterkopf. Weißt du, wen ich hatte? Ich dachte an Pidcock. Mit den langen Abfahrten, Tempo hart, kommt auch gut über den Berg. Ich hab da mehr so auf die Abfahrten geachtet und habe gedacht, wenn der da richtig runterbrettert und dann vielleicht in eine Ausreißergruppe mit reinkommt, so verzögert mäßig, ne, und dann daraus. Weil siehst du ihn als Gesamtklassementkandidaten? Also er sieht sich selber wahrscheinlich als Gesamtklassementkandidaten, aber ob du ihn da siehst, würde mich interessieren, weil irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig, also gut angefangen in der Saison, aber irgendwie auch nachgelassen.
Ja, er war ein bisschen, beim Giro fand ich, war ein bisschen überfahren, hätte ich fast gesagt. Also er hat zu viele Rennen irgendwie bestritten oder auf zu vielen Hochzeiten wieder getanzt. Und man hat ihm dann angemerkt, dass er hinten raus sehr müde wurde und einfach die Form nicht mehr gereicht hat. Jetzt neuer Anlauf, hat jetzt dieses Arctic Race of Norway als Zweiter in der Vorbereitung abgeschlossen. Muss sich halt entscheiden, relativ schnell. Also ich glaube, er wird versuchen, erstmal auf Gesamtwertung zu fahren Richtung Top 10. Und falls das nicht klappt, dann wird er die von dir angesprochene Rolle einnehmen und aus Fluchtgruppen heraus versuchen, Etappen zu gewinnen.
Wen haben wir denn hier noch in der Verlosung? Ich dachte noch
Was Israel? Sagen wir dann zum Team Red Bull?
Boah, also
ich sage mal so, die nominelle Formation mit Jai Hindley als Kapitän. Sieht auf dem Papier jetzt, sage ich mal, ganz schlüssig aus, weil er hat den Giro gewonnen und war auch schon sonst bei der Tour in Gelb unterwegs und große Verdienste schon bei Grand Tours. Aber jetzt so die letzten Ergebnisse bei der Burgos-Rundfahrt, da unter ferner liefen als 25. in der Gesamtwertung und nach dem Giro-Sturz Kannst dich vielleicht auch noch dran erinnern, dieser schwere Sturz.
Ja.
Bisschen ungewiss noch. Und beim Giro hat man ja gesehen, Giulio Pellizzari, als Roglic dann raus war, ist er noch auf Platz 6 in der Gesamtwertung gefahren, obwohl er vorher viel Zeit verloren hat. Junger
Ich
Fahrer, 21 erst.
glaube auch, dass das eigentlich so eher der Fahrer ist, auf den sich setzen. Der Hindley hat seit 22, in dieser Pro Cycling Stats Punktewertung, hat er seit 22 jedes Jahr zusehends weniger Punkte bekommen. Und das heißt jetzt, ist halt irgendeine blöde Statistik auch, ne? Aber wenn der Pfeil nach unten geht, keine Ahnung, wenn die Kurve nach unten geht und das über einen so langen Zeitraum, so eindeutig und immer wieder ein bisschen weniger, schon fast geradlinig, ja, er ist, glaube ich, ein sehr, sehr netter Kerl, aber da muss man sich einfach auch dann mal überlegen, bringt es das noch? War vielleicht auch dieser Grand Tour-Sieg damals ein Produkt von vielen Faktoren, wo er einer war, aber nicht, ne? Man hat ja auch mal Glück. Also
Also
es
ich habe gerade so ein bisschen so ein Déjà-vu, also Duplizität der Ereignisse fast wie vor der Tour de France. Auch da war es so ein älterer, erfahrener Fahrer, nämlich Primoz Roglic, wurde da als klarer Kapitän ausgerufen. Aber auch schon da im Vorfeld hat man so ein bisschen, ja nicht bisschen, sondern stark schon erahnen können, dass eigentlich Lipowitz der stärkere Fahrer ist bei der Tour. Ein bisschen ähnlich geht es mir jetzt mit Pellizzari und Hindley vor der Vuelta.
Ja, bin ich durchaus geneigt, dir zuzustimmen. Also ich
Ich hoffe nur, dass sie taktisch daraus gelernt haben und dann bei der Vuelta den stärkeren Fahrer auch rechtzeitig die nötige Unterstützung zukommen lassen.
fände es natürlich ein bisschen traurig, weil dann würden alle sagen, ja, siehst du mal, also das hat ja alles hier der alte Rolf da verkackt. Das wäre so. Landa. Dumm, 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 dumm. Immer wieder haben wir ihm die Daumen gedrückt. Wie oft habe ich Mikel Landa die Daumen gedrückt? Aber
Auch schwierig vorauszusagen. Ne? Also er hat ja beim Giro auf der ersten Etappe ist halt diese Mauer darunter gefallen und hat sich da einen Wirbel gebrochen. Hat jetzt ein Rennen, meine ich, in der Vorbereitung
Burgos, ja.
bestritten. Burgos-Rundfahrt. Auch ja, jetzt so mittelmäßig, sage ich mal, Platz 18 in der Gesamtwertung. Schwierig einzuschätzen, wie die Form da ist.
Andererseits aber auch ein erfahrener Fahrer, der vielleicht nicht die vielen Rennen vor so einer Rundfahrt braucht, der vielleicht dann in der zweiten, dritten Woche auch erst richtig hochkommt, aber dann, Mai, wir gönnen es ihm immer mal wieder, aber so ist es. Was sagen wir denn, also ich hätte jetzt noch so anzubieten, wenn ich jetzt noch im Kopf habe und von den Namen, die mir so geläufig sind, wären, warte mal, ja, also bei Education First habe ich jetzt, die werden auf Etappen gehen, glaube ich, ich weiß nicht, ob die mit Beloki, Chaves, ach nee, das ist ja der junge
Carapaz musste
Beloki.
ja jetzt leider kurzfristig absagen.
Wer, ja, Carapaz, hat der heute jetzt abgesagt, erst? Aber was war da, das,
Also der hatte ja so eine, nach dem Giro eine Magen-Darm-Infektion, musste da schon den Tourstart absagen und ist jetzt nicht rechtzeitig fit, beziehungsweise man hat dann gesagt, okay, fokussiere dich lieber auf die Klassiker in der Lombardei und die WM noch.
Ja, okay, nachvollziehbar. Ja, schade, aber damit wird das wohl voraussichtlich eher so eine, das, was sie sonst auch gut machen, gut können, Etappenjägertruppe. Dann hatte ich noch, wen hatte ich denn noch? Derek G, der ist da. Wo war der? Israel? Den hätte ich jetzt noch auch so zu dem, also ne, hier so 5 Sterne für Jonas Vingegaard, Almeida, Ayuso, 4 Sterne und dann kommen jetzt so diese restlichen Leute.
Ja, sehr konstanter Fahrer oder beziehungsweise einer, der sehr, wie soll man sagen, widerstandsfähig ist, hinten raus in der Grand Tour noch. Beim Giro war er Vierter am Ende noch, also hat sich so langsam auch in der Gesamtwertung immer Stück für Stück durch konstante Fahrweise nach vorne gearbeitet. Ist auch einer, der, den sehe ich auch im Dunstkreis des Podiums.
Ja, genau. So Top 5. Also Top 5 würde ich fast schon drauf hätten. Ich hatte noch einen. Wer war das denn? Sag mal nix, sag mal nix. Bum, 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 bum. Was mich, als ich da heute schon mal durchgeguckt habe, ein bisschen überrascht hat. Movistar fährt irgendwie so. Also, da kenne ich ja, also klingt blöd, aber da kenne ich ja kaum einen Namen. Also haben sie sich gesagt, dieses Jahr gewinnen wir definitiv nicht die Mannschaftswertung? Oder was ist da los?
Ja, schwierig halt, ne? Auch verletzungsbedingt. Enric Mas ist verletzt und
Ja.
fällt aus. Quintana kann auch nicht starten.
Weil keine Lust,
oder was?
Kann ich starten, ich habe keine Lust.
Nee, ich meine, der war neulich auch gestürzt.
Okay, ja, dann will ich nichts gesagt haben.
Sie haben ein bekanntester Fahrer vielleicht noch Pablo Castrillo dabei. Der hat im letzten Jahr war das, da war er noch bei Equipo Kernpharma, also einem Zweitdivisionär, zwei Etappen gewonnen. Also war da sozusagen so ein bisschen die Entdeckung der Vuelta. Ich glaube, das wird auch deren primäre Option sein, da jetzt auf Etappensiege zu gehen und vielleicht mit ihm Etappen zu gewinnen. Mhm. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich hätte aber noch...
ja, mir ist auch wieder eingefallen, wen ich meine.
Ja.
Also zwei Sachen möchte ich noch erwähnen. Ich habe zwei Namen noch und zwar eine Mannschaft sozusagen. Groupama FDJ mit vielen großen oder bekannten Namen, aber jetzt auch nicht einer, der so heraussticht aus dem Ganzen. Also ne, Stefan Küng, Guillaume Martin, David Goudou, da sind schon ein paar dabei, die man kennt. Aber jetzt, wie gesagt, ne, keiner, den ich jetzt unbedingt so unter eine Top 3 setzen würde. Dann würde ich noch erwähnen, Egan Bernal und das Team Ineos. Bis jetzt haben die, glaube ich, nur drei Fahrer, zumindest nach dem, was ich hier sehe, benannt. Aber Bernal, auch immer eine Wundertüte, hat nicht mehr so viel gebracht in den letzten Jahren, aber wäre jetzt auch jemand, den ich da gerne nochmal vorne sehen würde und dem ich auch irgendwie das immer zutraue. Weiß auch nicht warum. Und natürlich, dann habe ich viel zu lange übersehen gehabt, Tiberi von Bahrain. Den hätte ich jetzt auch noch so.
Ja, ist auch ähnlich dabei. Wie Derek Jean, Fahrer, der jetzt nicht, sag ich mal, attackiert und dann allen davonfährt, sondern sehr konstant über die drei Wochen ist und dadurch ja auch da im Kreise der Podiumskandidaten für mich ist. Bernal, schwierig vorauszusehen, beim Giro war er schon wieder sehr gut. Ich glaube, er war auch 5 oder 6 Mal gestürzt. Das kam noch dazu, hinten raus fehlte ihm dann so ein bisschen die Luft. Kann von, sag ich mal, Platz 10 bis Podium alles irgendwie werden?
Ja, genau. Aber ich würde sogar ihm eine 15 noch zutrauen.
Ja. Und einen Fahrer, den ich noch vielleicht fürs Podium oder weiter vorne habe, ist Felix Gall vom Decathlon-Team.
Ah, ja, stimmt.
5. der Tour de France in diesem Jahr. Das ging so ein bisschen, finde ich, unterfasst schon, was das für ein herausragendes Rennen war, was er gefahren ist. Und im Gegensatz, sage ich mal, zu Red Bull, haben die das ja sehr, sehr mannschaftstaktisch sehr, sehr geschlossen gemacht und ihm da auf dieser letzten Bergetappe phänomenal unterstützt, würde ich fast schon sagen. Und der, wenn der die Form von der Tour mitnimmt, dann kann der auch ums Podium fahren.
Ja, da kann ich alles so, ich glaube, haben wir gut zusammengefasst, wie es so ausgeht. Ich glaube, wir hatten noch das Thema Sprinter, so grundsätzlich auf dem Schirm. Das heißt, wenig Sprintankünfte und wer wird es da machen? Ich habe so ein, fährt Milan mit, habe ich den gesehen?
Nein, das ist bei der Deutschlandtour, die ja auch am Mittwoch beginnt.
Ja, wen haben wir denn da? Da bin ich so ein bisschen, Sprinter-Metier ist ja nicht unbedingt so meins.
Ja, wie gesagt, also für mich der alles überstrahlende Name ist dort Mats Pedersen.
Ja,
wenn man sich jetzt alleine schon anguckt, wie der die Vorbereitung darauf bestritten hat, der hat bei der Dänemark-Rundfahrt zuletzt 3 Etappen von 5 gewonnen und Gesamtwertung, Punktewertung geholt. Also ja, das ist Kandidat Nummer 1 mit Sicherheit, was so die auf jeden Fall schwereren Etappen angeht. Und ansonsten, jetzt von den reinen Flachlandsprintern gibt es doch gar nicht so viele, die sich da bei der Vuelta irgendwie an den Start verirren. Weil, muss man mal sehen, wer jetzt noch bei Alpecin dabei ist. Also da hieß es ja auch, dass Jasper Philipsen mit dabei sein soll. Die haben jetzt Stand heute, Dienstagabend, ihr Aufgebot noch nicht veröffentlicht.
Nur Hermanns, Gies und Plankert.
Genau, das wäre natürlich dann Kandidat Nummer 1 für diese flacheren Sprints.
Wovon es aber auch nur 3 hat, ne? Also da muss man ja auch dann sich sagen, für 3 Sprints und eine 3-Wochen-Rundfahrt, andererseits mal einen Vuelta-Sprint gewinnen, ist natürlich auch herausragend.
Ja.
Ja, bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Wer macht es denn?
Ja, wie tippen wir?
Ja, wie tippen wir?
Wir haben ja noch unsere Tipps von der Tour offen.
Ach so, will ich gar nicht sehen, ne? Ich will ich gar nicht drüber sprechen. Es muss schlimm sein.
Also so verkehrt war es jetzt nicht.
Nicht? Ja, dann habe ich meine Erinnerung trübt mich. Warte, dann ich mach's mal auf. Echt, war es nicht so schlimm? Was habe ich denn? Also bei dir wahrscheinlich. Bei mir muss es aber, glaube ich, grandios verkackt haben.
Naja, also ich sage mal so, wir haben beide 2 von 3 Podiumsplätzen richtig getippt. Also vielleicht nicht in der Reihenfolge, aber die Namen.
Ja, okay. Ja.
Also ich hatte Pogacar, Vingegaard, Evenepoel. Also so war ja auch der
Einzige. Ja, das finde ich aber deutlich, deutlich besser als ich mit Vingegaard, Pogacar, Roglic. Also da muss ich schon sagen, wenn ich sehen würde, dass zwei Menschen so tippen und der meinen Tipp abgegeben hat, würde anfangen zu diskutieren, dass er vielleicht näher dran war, dann würde ich ihm eine Ohrfeige geben. Also das war.
Ja, aber immerhin hat dein dritter Fahrer noch das Ziel erreicht und meiner ist ausgeschieden schon vorher.
Ja, aber trotzdem, Position 1 und 2 richtig zu tippen, das ist schon mehr wert als irgendwie 1 und 2 verkehrt zu tippen, aber verkehrt, also du weißt, was ich meine. Also die Tour de France geht definitiv an dich. Was glaubst du denn? Vielleicht darf ich, weil du bist der größere Experte, deswegen würde ich gerne anfangen, glaube ich. Ich glaube. Ich glaube, oh, das ist so schwer. Ich finde es so verdammt schwer. Also eigentlich glaube ich nicht. Also ich habe so das Szenario im Kopf, dass Vingegaard es nicht wird, nicht macht, weil er irgendwie müde ist oder krank wird oder so irgendwie sowas Komisches. Aber ich habe auch das Szenario im Kopf, dass Almeida und Ayuso sich gegenseitig so an die Gurgel wollen zwischendurch, weil sie beide gewinnen wollen und beide glauben, dass sie gewinnen können. Ich glaube aber auch nicht, dass es dann einen lachenden Dritten gibt, lachenden Vierten, Entschuldigung, ein lachendes viertes Team gibt, die einen Fahrer haben, der besser ist als die. Ich glaube deswegen, dass wer ist denn die größere Diva, Almeida oder Ayuso? Ich glaube Ayuso, oder?
Ja. Ja. Würde ich schon beide irgendwie so auf dem, was das angeht, schenken die sich nicht viel, aber im Zweifelsfall Ayuso.
Ja. Okay, dann sage ich Ayuso vor, Achtung jetzt, ganz krasser Außenseiter-Tipp. Ich sage Ayuso vor Kuss, vor, ich muss das notieren, sonst vergesse ich das. Ayuso vor Kuss, vor, wen hatten wir denn dann noch? Ciccone. Ich weiß, das klingt sehr, sehr, sehr irre. Aber irgendwie, also ich glaube Ayuso, warte mal, ich muss ja aufschreiben. Ayuso, weiß auch wieder nicht, wie man ihn schreibt. Ich glaube einfach, dass es nicht gut, also das, ja, eigentlich habe ich alles gesagt, ne? Vingegaard wird irgendwie was krank oder stürzt oder irgendwas Blödes passiert eben, was ich auch ihm nicht, natürlich überhaupt nicht gönne. Aber irgendwas passiert da und dann wird man als mit Co-Kapitän Kuss, den wir eben gar nicht erwähnt haben, aber mit dem wird man dann durchstarten, der ja auch schon mal gewonnen hat, ne? Also er ist ja im Prinzip, ist er der einzige verteidigende Fahrer? Weiß ich gar nicht,
ob es da noch. Der einzige, der die Vuelta schon mal gewonnen hat, das ist eine gute Frage, der jetzt am Start ist. Ich meine schon, weil der Rekordsieger, also Roglic ist ja jetzt,
glaube ich, schon,
hat jetzt gleich gezogen, was das angeht. Und nö.
Ne? Also der Einzige, der quasi schon mal da war. Und ja, also das Team ist ja gut, ne? Also dass, wenn es ihn unterstützt, und warum soll er nicht nochmal eine ähnliche Leistung vollbringen? Ich meine, wir wissen alle, dass der Sieg damals jetzt, ne, auch ein bisschen, ich will nicht sagen, ihm geschenkt wurde, aber naja.
Muss man schon so sagen, er war unter Vingegaards Gnaden.
Ja.
Also wenn der das wirklich drauf angelegt hätte, dann hätte wahrscheinlich Vingegaard 23 schon die Vuelta gewonnen. Nichtsdestotrotz, das Team hat ja auch noch Matteo Jorgensen, also noch einen Fahrer, der theoretisch, sage ich mal, wenn es gut läuft, gewinnen könnte, hat Paris-Nizza schon gewonnen in diesem Jahr beispielsweise. Also die haben, falls irgendwas mit Vingegaard sein sollte, noch genügend Fahrer in der Hinterhand.
Ja, aber das ist mein Szenario, also Ayuso. Nee, was hatte ich gesagt? Almeida. Ayuso war die größere Diva, ne? Hoffentlich treffe ich den nie. Almeida, also ne, es geht mir nur darum, ich mag ja, also ich habe jetzt keinen, ich meine das ja überhaupt nicht böse, aber es geht mir darum, wer in so einer Situation einfach derjenige wäre, der vielleicht auch psychisch belastbarer ist. Und dann sage ich Almeida vor Kuss vor Ciccone. Und jetzt bin ich gespannt. Also ich glaube, dass du eher Vingegaard nach vorne siehst.
Ja, ich glaube, dass Vingegaard das relativ souverän machen wird. Also
das, was ein Rückschlag in mein Gesicht ist.
Ja, ich glaube, ja, der ist in diesem Jahr wirklich motiviert, jetzt diesen zweiten Saisonhöhepunkt nochmal zu setzen. Und rein von den Qualitäten her am Berg, da wird ihm kaum einer irgendwie richtig gefährlich werden können. Und sage, Vingegaard gewinnt vor Ayuso und Ciccone.
Na, da sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Ne? Also ich rechne einfach mit einem Pech irgendwie und dann siehst du nur den einen aufgrund seiner sportlichen Fähigkeiten, ich den anderen aufgrund seiner nervlichen Fähigkeiten weiter vorne. Ciccone beide auf 3. Also das ist ja gar nicht so falsch. Wir sind noch bei Daumen drücken. Tue ich mich bisschen schwer. Ich habe nicht so richtig irgendwie... Ich würde mal wieder Daumen drücken. Ich hatte das Duo Bora Daumen gedrückt und dem Team Education First. Damit habe ich aber bei der Tour dann richtig viel Spaß gehabt. Weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, mehrere Fahrer, wo ich sagen würde, ach, das finde ich schön. Aber jetzt so ein, zwei rausgreifen mit Daumen drücken. Ich würde, glaube ich, Jay Hindley drücke ich ein bisschen die Daumen. Weil ich, also dafür, das, ich bin einfach ein netter Kerl. Ich weiß, in Australien Urlaub waren nette Menschen. Mikel Landa würde ich zum 100. Mal wünschen, dass er doch nochmal irgendwie und dann vielleicht auch aufhört, dass er sagt, jetzt, das, jetzt ist alles gut. Wen hatte ich noch? Ja, und wie immer, ich mag dieses Etappenfahren von Education First. Dass der junge Beloki seinem alten Herrn einen Sieg schenken könnte. Esteban Chavesque, ja, schon mal. Also EF, Landa und was hatte ich als erstes gesagt? Hindley. Ja.
Ja.
Was schreibe ich denn hier auf? Hindley. Wo bist du?
Daumen drücken würde ich sagen, Landa, Bernal und Pitcock, dass er mal
auch
bei einer Rundfahrt gewinnt.
Ja, sehr gut. Kann ich sehr gut mitgehen. Landa, Pitcock und Bernal. Doch, auch schön. Ja, habe ich nichts gegen, schreibe ich gerne auf. Könnte ich auch so 1-1 bei mir eigentlich auch hinschreiben. Und das sind ja jetzt auch Fahrern, die haben keinem was Böses bisher getan. Ja, schön. Wie gesagt, heute ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wird es veröffentlicht. Schaut, wenn ihr Lust habt, die Auftaktveranstaltung mit der Teampräsentation am Donnerstag, Samstag die erste Etappe erst, ne? Nicht wie sonst jetzt viele.
Genau, ja.
Samstag die erste Etappe. Und
bei der Deutschlandtour kann man auch noch reinschauen.
Ach so, ja, Deutschlandtour, die habe ich heute auch erst gesehen. Da fuhr dann Jonathan Milan mit. Lipowitz fährt mit. Wen haben wir noch? Irgendeinen Namen hatte ich noch. Aber irgendwie, ich sag's
ja. Wout van Aert fährt auch mit.
Wout van Aert, genau. Aber da weiß man noch nicht, wie es um seine Form bestellt ist. Der ist ja jetzt kurzfristig eingesprungen, glaube ich, ne? Für irgendjemanden.
Ja, bei den Cyclassics war es jetzt nicht der allerbeste Wout van Aert, aber...
Ja, da war er eingesprungen, genau. Da war es doch den Ausreißersieg, gab es bei den Cyclassics, ne? Irgendwie
genau.
An mir vorbeigelaufen.
Sensationssieg durch Townsend.
Da lag ich gejetlaggt einfach nur rum. Das hätte ich eigentlich perfekt gucken können. 33 Mal den Vaseberg hoch. Aber hat sich irgendwie nicht...
Ja, aber Deutschlandtour beginnt ja auch bei dir in der Nähe.
What?
Also ist jetzt nicht so weit weg Essen.
Essen, ja. Das hatte ich mir sogar mal in den Kalender eingestragen, da vielleicht vorbei zu. Fängt die da an oder ist die jetzt?
Nee, fängt da an, ja. Also der Prolog in Essen und dann erste Etappe Essen-Herford. Dann geht's langsam gen Osten. Herford-Arnsberg, Arnsberg-Kassel und das Finale dann Halle-Saale nach Magdeburg.
Ja, ich weiß nicht, was die mal machen müssen, dass die mich irgendwie catchen. Ich glaube, das ist einfach ein schlechter Zeitpunkt immer noch für mich. Also die müssten das irgendwie mal. So nach der Tour, also ich meine, dieses Jahr ist nochmal anders, aber nach der Tour und vor dem Giro, also dieser Zeitpunkt passt mir einfach nicht. Ich weiß, dass das vielleicht nicht die netteste Denke ist, aber irgendwie kriegen die mich damit nicht. Was ich auch schade finde, aber mei, ist halt so. Okay, wir gucken dann, dass wir euch nächste Woche irgendwann im Laufe der Woche mal abholen, was alles passiert ist, dass Vingegaard mittlerweile von seiner Frau wieder nach Hause geholt wurde und Sepp Kuss das Peloton anführt. finde ich sehr schön. Und ja, genießt die Vuelta. Seid uns nicht allzu böse wegen der mangelnden Tour-Berichterstattung. Es liegt einfach an meinem Freizeitvergnügen. Und gehabt euch wohl, bleibt gesund und fahrt noch schön viel Rad jetzt im Spätsommer. Ist schon Spätsommer? Wann fängt der Spätsommer eigentlich an?
Schwierig zu sagen, ja. Auf jeden Fall soll es jetzt leider die nächsten Tage etwas durchwachsener werden.
What?
Also zumindest im Süden.
Ja, das ist mir egal. Warte mal, was ist denn hier? Wieso Nordrhein-Westfalen Wetter live? Wo gehe ich denn hier auf Wetter live? Ich will doch gar kein Wetter live. Wer erzählt mir denn hier das Wetter jetzt? Nee, hier ist schön. Hier bleibt es alles so. Okay, dann einen schönen Tag noch. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.